Sind bereit?
Bier?
Haben wir schon?
Warten Glück, Glück, Glück.
Ja. Ah, Glück, Glück.
Bierdacher Podcast, Folge 40.
40! Meine Herren, Gratulation.
Die 40.
Prost.
Prost, Prost, Prost.
Heute mit Stargast.
Florian.
Super Stargast.
Johnny.
Auch Stargast Horst.
Oh ja, Stargast Gregor.
Und Stargast Martin. Stargast.
Wow, das ist eine Gala heute.
Gala heute, Gala. Super, ja.
Bierdacher Gala.
Wie üblich gibt es ein Inhaltsverzeichnis, das wir ganz kompliziert machen werden. Der Gregor stockt fleißig mit.
Das war ja ein größeres Problem die letzten Male mit der Self-Referenzierung und allem Quipapo, aber es wird passen.
Wir schaffen das und es ist angedacht, aber noch nicht realisiert, dank Johnny, dass dieses dieses RSS-Feed dann so schön wie nie wird. Der XML-Feed für den Podcatcher.
Das ja, Beschreibung im Podcatcher. Fügen wir gleich ein, das Inhaltsverzeichnis jetzt, so, wo das eingesprochen hat.
Genau.
Ja, Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis. Die genaue Themenliste und die dazugehörigen Zeitmarken bitte entnehmen Sie der Episodenbeschreibung, die Sie via dem RSS-Feed empfangen und mittels Ihrem Podcatcher ansehen können. Ebenso können Sie unsere Homepage auf spielend-programmieren.at besuchen und dort in den Shownotes nachschauen. Wir reden über Politik, über Netzthemen, über Nachtleben in Wien, über Games und alle restlichen nerdigen Themen. Viel Spaß beim Hören dieser Episode.
Cool, okay.
Weiter geht's.
Dann gibt es einen extrem kurzen Kalendervorlesung. Der besteht eigentlich aus genau einem Datum, weil ich nicht Lust gehabt habe, viele Sachen einzutragen. Das Datum ist dieser Freitag, der 24. Februar, im Subotron, Museumsquartier, Quartier 21, 1070 Wien, gibt es eine Subotron-Lecture über Sex, Drogen und Gewalt oder welche Rolle spielt Ethik im Game Design.
Ah, ja,
bitte hingehen, 19 Uhr, Freitag, 24.
Ich will hingehen.
Ich werde berichten von der letzten Lecture, an der ich dabei war. Für alle, die nicht hingekommen sind, es hat Bier und Brötchen gegeben, was eine sehr angenehme Sache ist.
Mhm.
Okay, und damit übergeben wir an den Florian.
Okay, Moment, fange ich mal an. So, da ich heute früher gehen muss, mache ich schnell. Meine Themen.
Entschuldigung, das war strategisch total schlecht, weil wenn sich das jetzt umspricht, dann kommen dauernd irgendwie daherklaufen und sagen, ich muss mir ganz kurz was sagen, wenn es dann nachher die Unwichtigen sagen und dann bla 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 bla.
Das mache ich
sagen,
sofort jedes Mal.
Nein, du sagst es einfach, weil mein Thema wesentlich wichtiger ist als andere, werde ich es vorziehen.
Und da das eine Thema noch wichtiger ist, verschiebe ich es aufs nächste Mal, damit es auch gescheit wird.
Ah, ja.
Mal zu den fast ganz wichtigen Themen. Es war jetzt die erste Night of Living Maps, die hat in Wien, in Deutschland, eine OpenStreetMap-Nacht, die ist gestartet um 0 Uhr, ich weiß nicht mehr welchen Tag, glaube ich, nach irgendeiner Zeitzone, hat sich dann 24 Stunden in die ganze Welt gezogen.
Kann ich mir das so vorstellen, dass die OpenStreetMapper, die wahrscheinlich mehr so die Nerds sind und zu Hause bleich hinterm Computer hocken, da einmal Gasse dürfen und dann so geführt?
Nein, auch. Ich glaube, in dem Fall war es hauptsächlich, dass er jetzt Winter ist oder gewesen ist, jetzt ist ja schon fast Frühling, haben sie das Indoor gemacht und sind auch wieder drin gesessen vor dem Rechner und haben gemeinsam von Satellitenkarten oder allen möglichen
Wie sich die Nerds die Welt draußen vorstellen, haben sie einen Computer nachgebaut und an ihrem Zweituniversum gebastelt sozusagen.
Aber sie haben halt auch sehr viel Indoor gemacht, weil es zu kalt ist. Und das Ganze war halt zum ersten Mal, das wurde von einem Deutschen organisiert.
Cool.
War theoretisch weltweit, war hauptsächlich halt Europa, weil OpenStreetMap in Europa am aktivsten ist. Und ich hoffe, dass da noch mehr solche Aktionen
kommen. Und du hast da mitgemacht?
Ich habe es leider nicht geschafft, weil ich weiß nicht mehr, was da war, aber da war was anderes zur selben Zeit. Deswegen bin ich nicht hingekommen. Das nächste Mal bin ich auch nicht dabei.
Und weiß man schon, gibt es eine Ausbeute? Also ist da um so und so viel Prozent weitergegangen vom Datenbestand oder irgendwie ein großer Peak gewesen?
Ja, also sie haben schon sehr viel eingetragen. Puh, Daten, ich weiß nicht, irgendwie sind es. Ich weiß nicht, es sind 22 Orte mit 250 Leuten, die das gemacht haben.
Cool.
Okay. Dabei haben sie auch Wiki-Seiten über die Wiki-Seite für die Ankündigung wurde innerhalb von kürzester Zeit gleich mal in 9 Sprachen übersetzt. Der hat das mal angekündigt und anscheinend war Bedarf da und haben sich gleich 9 Leute
das übersetzt. Hat jemand von euch schon mal so Geotagging gemacht irgendwie? So ist schon rummarschiert mit so einem
Streetmap, ja, das ist ein. Also ich bin seit ein paar Jahren bei OpenSea mit dabei.
Wie machst du das? Was macht man da? Wie macht man das?
Ja, angefangen habe ich damals mit meinem OpenMoko. Dann mit meinem N9, N900
und jetzt mit dem N9. Ein OpenMoko, cool.
Ja, damals.
Das könntest du mal mitbringen.
OpenMoko. Das habe ich damals noch, ja, noch beim... das Display hin.
Ach so, okay, das ist schade.
Beim Linux-Tag habe ich das, den letzten im Rathaus habe ich da einen Vortrag darüber gehört. Da gibt es immer einen, der über diese Devices referiert.
Das ist ja noch immer was. Also auf der FOSDEM ist jedes Jahr, letztes Jahr, dieses Jahr war immer ein Hardware-Hacking-Stand, wo auch OpenMoko vorgestellt wurde.
Ja.
Die Hardware wurde immer erneuert. Das hat jetzt nicht mehr viel gemeinsam mit den ersten Modellen, die man so kennt.
Ach, das ist noch aktiv, das ganze
Projekt? Ja, ich weiß nicht, wer da wirklich was macht, aber anscheinend ist es wirklich aktiv. Es
cool.
Super. Okay, auf jeden Fall, du tust derzeit mit dem deinem Gadget du jour
genau, immer noch OpenStreetMap. Genau, mit meinem Smartphone.
Ist da die Genauigkeit ausreichend eigentlich für so ein Smartphone-GPS oder ist das, oder was sind die Ansprüche?
Es geht normal auf ein paar Meter, man kann sehr viel die Straße und so weiter, kann man hauptsächlich auch was schon in Wien sowieso von den Wien-Taten, weil die Stadt Wien hat das hergegeben, das davon verwenden.
Mhm.
Das heißt, da ist man sehr genau und alle anderen Sachen, wenn es auf ein paar Meter genau ist, wenn man es mit Satellitenbildern abgleicht, ist voll ausreichend.
Ich glaube, beim letzten Smartphone, weil dessen GPS so schlecht war, ich weiß nicht, wie die Marke sagen soll. Habe ich mir dann auf eBay so also externes Bluetooth-GPS gecheckt, obwohl ich eher internes GPS gehabt habe, nur damit es, weil ich damals fürs Auto fahren so aus.
Das heißt, jetzt hast du zwei GPS und kannst triangulieren mit
deinem Satelliten. Aber das war damals deutlich genauer. Also damals keine Ahnung, so ein Blumax irgendwie so.
Ich habe damals eins gehabt.
Ja, zwei Meter genau.
Ich habe zeitlang alle meine Wege aufgezeichnet.
Okay. Okay.
Nicht aber ich habe nie was damit gemacht.
So das Ding.
Also das muss man mit dem Handy anschließen.
Wenn ich zur Uni rabe,
gespeichert. Partner, habe ich das gleich mit dem
Bluetooth und hat
dann auch zur Uni und wieder zurück und so weiter.
Und dann eine steckt Statistik man sich das aufs Kappel oder die beste Satelliten?
Wir reden da gerade ein bisschen parallel.
Das ist
genau. Auf vier Kanalton umsteigen.
Das sind schon zu viele.
Genau.
Okay, aber Florian, war das deine Eilmeldung sozusagen, OpenStreetMap Party?
Das war eine von den Meldungen, die ich mal loswerden will, nur um mein Gewissen zu beruhigen. Die zweite Meldung war Flutter.
Bitte?
Da gibt es ja jetzt auch für GitHub Repositories, wie früher für Twitter, kann man jetzt jedes GitHub Repository direkt flattern, was ziemlich cool ist, weil da sind sehr viele freie Softwareprojekte drauf.
Also auch wenn der noch keinen Flat-Account hat, kann ich ihm quasi, so wie früher bei Twitter...
Genau, man kann ihm mal was hinterlegen.
Sehr schön.
Und der kann sich abholen. Ja, ich habe das erst gemerkt, weil Flutter mir vorgeschlagen hat, es gibt ein Plugin für Firefox, dass man bei jeder Seite, wo man flattern kann, gibt es rechts oben jetzt ein Icon für Flutter.
Ja.
Macht man Klick drauf, sagt flattern, passt.
Das ist praktisch, wenn man einzelne Wikipedia-Artikel zum Beispiel flattern möchte. Ich meine, man kann die Wikipedia auch so allgemein flattern oder die Wikimedia Foundation, ist beides auf Flutter vorhanden. Aber so einzelne Artikel, das geht dann über so ein Browser-Plugin eigentlich ganz gut.
Okay. Ja, das ist extrem komfortabel schon.
Bei einzelnen Artikeln, wie
über das Browser-Plugin.
Und an wen geht das machen. Dann?
Oder das Wikimedia, Wikipedia
wird das auch wieder, das müssen sie ja an den Autor müssen. Das müssen
da gibt es ja die
Autor. Richtig, genau.
Nein, ich glaube, da gibt es ja Regeln, wer das dann kriegt. Also das kriegt die Wikipedia.
Wäre interessant, Foundation, aber das zu recherchieren nämlich.
Okay. Das wenn wir beauftragen.
Rechercheauftrag.
Rechercheauftrag.
Alle schauen Arbeitsgruppe zusammen.
So, ja, noch ein Thema. Über Politik diesmal. In Frankreich wurde Scientology jetzt wegen bandenmäßigen Betrugs verurteilt.
Sehr gut.
Das ist mal eine schöne Nachricht. Es waren insgesamt jetzt 600.000 Euro, die sie zahlen müssen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so viel für Scientology. Das zahlen sie einfach so. Aber es ist mal ein Zeichen.
Man müsste das umrechnen, in wie viele Studenten oder wie heißt das, Akolyten sie da ausfalten müssen, wie viele Monate das bis das wieder heißt, drinnen haben. Ne?
Für 600.000, da kriegst du, glaube ich, nicht mal so ein hohes Level über den. aber es ist...
Ist einmal juristisch ein schöner Schritt, ne?
Ja, das ist mal das so machen. Wobei auch drin steht im Artikel, in Frankreich war vor kurzem erst eine Gesetzesänderung, die es unmöglich macht, dass man Sekten auflösen kann oder verbieten. Deswegen wird es jetzt wieder schwieriger, irgendwas gegen Scientology zu machen.
Ja, da liegen ja die Ursprünge von der Anonymous-Bewegung so ein bisschen, oder? Das hat
genau,
ja
gestartet. Anfangs
gegen Scientology.
Gemacht.
Also die waren der Motivator und damals so eine Bewegung.
Sollte man denen dann nicht dankbar sein oder so? Okay. Dann nicht.
Ja, weniger.
So, noch eine Kurzmeldung.
Und sagst du noch, wo du die Kurzmeldung her hast? Das Telepolis oder FutureZone oder
Einzelne? Der Link ist eh im...
Okay, wird dann verlinkt.
Dings, also der Link steht im Google Plus einmal.
Okay.
Der ist am Standard gewesen. Mhm. Den Link von dem Technikteil jetzt habe ich leider keinen Link dazu, ja. Aber auch, hauptsächlich auch vom Standard. Das war die Geschichte, wo Apple gegen die Ultrabooks und die Zenbooks im Speziellen und mit einem neuen Patent auf ganz dünne Notebooks ja. gegen andere vorgehen will. Sie haben jetzt den Hersteller von den Zenbooks irgendwie mehr oder weniger genötigt dazu, dass sie die Produktion einstellen für den, was ist Zenbook?
Was ist das?
War, glaube ich, ein Asus oder irgendwas, oder Acer.
Also Apple hat das Patent auf dünne Notebooks, sehe ich
sie das haben jetzt irgendwie, sie haben jetzt irgendeinen Geschmacksmuster angemeldet wieder für
die Richtung. Ja. Das heißt, es wird jetzt irgendwie aus Patentgründen dann so Anker geben oder
nein,
Auspolsterungen, die ich mir auf meinem Non-End-Laptop drauf tun kann, damit ich nicht von Apple verfolgt werde.
Ja, und beim Zenbook, das schaut halt sehr ähnlich aus. Mhm. Nur da haben sie jetzt wieder die Marktmacht ausgenutzt, mhm. weil sie den Produzenten, der die Zenbooks herstellt, der ist auch ein Lieferant für ihre Teile, haben sie gesagt, sie werden ein paar Aufträge zurückziehen, mhm. wenn sie die Zenbooks weiter produzieren.
Sehr schön.
Was Asus sind, ja. nicht wirklich nett ist. Asus. Ah, ja, Asus macht coole Sachen schon.
Sag ich da
nicht immer sehr.
Produktname für die Kategorie Ultrabook. Also Ultrabook ist, glaube ich, alles zusammenfasst, was so die dünnen ganz...
Und ja, da ich gibt's als Laie, meine Laptops Vorgaben. Sind noch ja. so Jausenbrot-dick. Was ist jetzt Ultrabook? Misst man das aus Finger oder Fingernagel? Ja, oder?
Dünner, so, dass kein CD-Laufwerk mehr
reinpasst. Genau, und Ultrabook ist
ja... Ja, das ist ein dickes Notebook ohne
CD-Laufwerk. Da ist aber noch VGA dabei, oder?
Ich glaube, Intel
ist so dann auch im Haus.
Intel hat das vorgegeben, wie dick ein Notebook maximal sein darf, dass es den Namen Ultrabook tragen
kann. Ja, aber es sind auch noch andere Features, so wie minimale Laufzeit, glaube ich, oder Gewicht und genau. auch dieses Stay Connect. Das heißt, wenn man es in Standby fährt, dass es ja. Trotzdem noch mit Internet verbunden ist und währenddessen was machen kann.
Ist das gescheit? Mhm.
Das ja. ist eine andere Frage, aber also, es ist halt, du klappst es auf und deine Mails sind schon synchronisiert und ähnliche Sachen.
Und es gibt aber noch nicht den Pfützenpot, den ich irgendwo hinspuck und die Lacke ist dann ein Laptop und dann muss wieder mit dem Schnauzeugel zusammenwischen und das ist noch nicht also, angedacht.
Ich glaube, Apple wird gleich ein Patent anmelden, wenn sie einen
Podcast haben. Okay.
Da wissen wir, dass wir von Apple gehört werden.
Ja, auch was.
Hey, doch, was Gutes, ja.
Ich sollte ein paar so Fake-Meldungen streuen und schauen,
genau.
in die Kreise es zieht.
Ich könnte doch jetzt schon ein Pfützenbolt-Top-Patent aufmachen. Ne? Ich sage nur die Idee, ein wirklich fluider Laptop.
Das ist die Frage, ob und man ein Patent anmelden.
Ja, muss ich ihn dazu selber machen?
Es gibt eigentlich Vorgaben, aber ich glaube, für die Software-Patente...
Ich meine, wenn die einen Prototyp wollen, ich spuck schon irgendwo hin und sage,
das muss
halbwegs funktionieren.
Du musst ja in so einer standardisierten Art und Weise die Idee beschreiben. Du brauchst gar keinen Prototypen. Du musst es nur hinzeichnen.
Ich kann meine Spucke schon beschreiben.
Wenn du so ein Patent anschaust, das sind solche Strichzeichnungen.
Wo das mache ich schon. Da ist der VGA-Connector.
Das kannst du anmelden. Aber das Problem ist, das ist halt ziemlich alles teuer, weil du musst das mehr oder weniger in jedem Land extra anmelden.
Ja,
das ist nicht so.
Einmal um die Welt reisen und jedes Patentamt spucken. Das wäre doch so richtig.
Und dann muss es halt so, es muss so sein, dass ein Fachmann aus dem Gebiet, wo das halt herkommt, der muss nicht mit seinem normalen Wissen auf dieselbe Idee kommen können, so irgendwie ist das angedacht.
Ja, das war
also weltexklusiv. Innovation.
Okay.
Das wird zum Patentrollen.
Ich werde das Patentrollen. Ich meine, das wird doch
ein Patent. Übrigens, nachdem du das Ganze schon im Internet und im Podcast ausgebreitet hast, wird das nichts mehr, weil alles, was du schon mal veröffentlicht hast, kannst du nicht mehr anmelden.
Ups, niemand hört den Bierdacher.
Aber kannst du nicht, wenn wir andere das Patent nachher anmeldet, die verklagen, dass du vorher die Idee hattest?
Genau,
da musst du es aber nachweisen. Ja, genau, das ist dann in Amerika das Prior Art sozusagen.
Wir haben einen Podcast, das ist ein Nachweis.
Genau, ja, du müsst jetzt nur warten,
bis der andere
das erfindet und dann wird der Biertaucher-Podcast Apple in die Knie zwingen.
Also,
Slimebot geht doch nicht mehr. Tja, so viel dazu.
Gut, dann bin ich ja schon mal bei meiner letzten Meldung. Wieder mal Open Data.
Yes.
Ist mal wieder was Schönes. Diesmal ist es Berlin. Die haben vom Fraunhofer-Institut eine Studie machen lassen, was man so in Berlin alles offenlegen kann und fangen jetzt wahrscheinlich hoffentlich ziemlich groß an damit, dass sie möglichst viel halt mit einer freien Lizenz stellen, in freien Formaten und das halt alles schön
festlegen. Also Daten der Stadtverwaltung Berlin.
Genau.
Ja.
dass die Stadt Berlin...
Hat das damit zu tun, dass die Piraten dort im Stadtparlament sitzen?
Möglich. Steht jetzt so direkt nichts drinnen.
Ich höre ja den Kapot.
Glaube ich, dazu geschrieben, wenn es die Piraten...
Ich höre den Kapotercast und haben sie jetzt auch nichts erwähnt in den letzten Episoden.
Und weißt du, wie man das mit Wien vergleichen kann? Sind die jetzt viel opener als Wien?
Oder da weiß man noch nicht. Die fangen jetzt erst an.
Die planen jetzt erst.
Und sind wir schon weiter? Also, können
wir da jetzt wir sind wahrscheinlich weiter, aber wir stehen gerade.
Das ist aber, das gehört zu Wien dazu. Wir stehen aber moralisch höher, weil wir waren schon früher.
Ja, aber ich glaube, Berlin wird uns wieder überholen in nächster Zeit. Linz hat uns schon lange überholt.
So, stimmt, die Linzer sind gut aufgestellt.
Ja, die Linzer sind cool. Die reden nicht über alles Mögliche, die machen es einfach. Ja, und das ist wieder mal ein weiterer Schritt zu einer offenen Gesellschaft.
Ja, sehr gut. Fängt mir nämlich gleich was dazu ein. Vielleicht ankündigt ein App-Tipp für Android und iPhone, habe ich zufällig entdeckt, von der Stadt Wien, die haben eine App heraus. Ich weiß nicht,
die Toilette.
Die Mach-Mit-App.
Mach-Mit,
Rufzeichen, so steht es auf dem Market. Ja. Da kannst du im Sinne von Open Data mal in die andere Richtung als Bürger direkt über dein Android- oder iPhone-Telefon Dinge melden, zum Beispiel Schlaglöcher oder irgendwelche Störungen, Ampel kaputt. Ah, oder
spannend. Ja, super, das hätte ich vor kurzem gebraucht, das Licht
und ist voll. Ich habe die App eigentlich aus einem anderen Grund entdeckt, weil was, auch wenn man das nicht nutzen möchte, dann gibt es noch den Wiener Stadtplan in dieser Map zum
den von Wien GVAT.
Den von Wien GVAT, und der finde ich, also Wien hat eine sehr tolle Stadtplan
da. Ja, die haben alles genau.
Vor allem, wenn du Adressen suchst, ist er nicht nur Hausnummer genau, sondern die einzelnen Stiegen genau eingezeichnet. Also und den kannst du auch dann am
Handy. Extrem fasziniert, wenn du den total zoomst, siehst du die Innenhöfe.
Ja, genau. Die Umrisse vom Haus sogar, also Wien sind die
Grundrisse. Bis zum Müllheimer alles drinnen.
Ja, die haben ja in der Stadt die Grundrisse.
Ja, genau, die haben sehr viel weiter
vom Kataster. Das heißt, das gibt es jetzt alles als Mach-Mit-App.
Also wie gesagt, der Hauptzweck der App ist, um Dinge zu melden, also Schlaglöcher.
Schickst du dann den Link?
Kann ich gerne super, in die Shownotes stellen. Und wie gesagt, als zweiten Punkt in der App haben sie jetzt dazugefügt in der letzten Version, dass man jetzt auch den Wiener Stadtplan zwar nicht durchsuchen kann, aber einfach drinnen herumschauen,
passt.
Wo bin ich jetzt gerade, oder ich suche jetzt eine bestimmte Hausnummer, wenn zum Beispiel 17 Stiegen sind, wo ist die Stiege 12? Ist da ganz genau eingezeichnet.
Also er hat keine Suchfunktion, oder?
Leider, also diese Kartenfunktion ist noch neu dort drin, die ist noch nicht durchsucht auf jeden Fall. Mhm. Aber ist auf jeden Fall auch schon mal manchmal recht brauchbar. Und die Luftaufnahmen kann man auch einblenden lassen, die ja zum Teil auch besser sind.
Gregor, ich glaube, wir sind jetzt in der historischen Situation, dass wir erstmals die Stadt Wien loben.
Haben gut wir gemacht,
Wien. Mal nach. Ja, weiter so.
Ja, ich würde mir ja wünschen, wenn die Wiener Linien so weitermachen mal und auch was
ganz genau
ergeben. Weil das letzte Mal, wo ich im Forum was geschrieben habe, wo ich auch angedeutet habe, in Linz geht's, in Wien, naja.
Yeah.
Sie haben seit, weiß nicht, über einen Monat nichts mehr reingeschrieben. Mhm. Davor, bevor ich was geschrieben habe, war auch im Dezember, glaube ich, die letzte Meldung, wo einer gemeint hat, dass er enttäuscht war, weil sie ihn nicht reagiert haben auf das. Mhm. Und sein Projekt ist jetzt schon weg. Und jetzt hat er sein Projekt verloren und ziemlich viele Einkünfte auch dadurch, weil sie überhaupt kein Feedback gegeben haben, ob solche Daten kommen und ob er das Projekt machen kann. Und das ist jetzt auch wirtschaftlich, wär Open Data ja cool.
Die Quando-App, die von FluidTime da gemacht wird, die bekommt die Daten also direkt für Wiener Linien arbeiten, oder ist das?
Sie sind Auftragnehmer.
Wir haben schon mal über Quando geredet, ja. Die macht mich in letzter Zeit narrisch, die App. Wir haben bei Android 4 stürzt sie laufend ab, wenn ich den Verlauf anschauen möchte.
Das Konzept bin ich nicht ganz verstanden, weil jetzt gibt es nämlich auch eine Wiener Linien-App im Market, die als Herausgeber Wiener Linien stehen hat.
Okay.
Also ganz
klar. Das ist wahrscheinlich das Gleiche, nur mit Rot statt Blau.
Vielleicht wollen sie es wieder einladen.
Schaut ganz anders aus.
Okay.
Die sind nur zum Ticketkauf. Obwohl ich als Quando auch mit SMS-Tickets kaufen kann, dort kannst du Tickets mit Barcode, also wo du bekommst dann einen Barcode am Handy angezeigt, einen
QR-Code.
Und den scannt dann der Fahrkartenkontrolleur, oder ich weiß es nicht.
Aha, okay.
Also dann zeige ich dem Fahrkartenkontrolleur den QR-Code.
Ich vermute mal, aber du kannst dort nämlich auch Monatskarten, Semestertickets und Jahreskarten.
Kannst du Einzelfahrten aber nicht kaufen,
Einzelfahrten nicht, die kannst du nur mit diesem SMS-Ding kaufen, die aus dem Quando heraus.
Na, das gehört jetzt sein, oder? Einzelfahrten.
Ah, das stimmt, das sind die
Einzelfahrten. Das ist die Spezial-SMS.
Das sind diese 90 Minuten.
Die echten Einzelfahrten gehen nämlich nur mit NFC.
Genau, stimmt.
Die kommen gar nicht mit NFC. Beschwert.
Wie schaffen die das?
Weil das Problem bei der Einzelfahrt ist, da muss er das Ticket wissen, wo du losstartest.
Und wenn du, und das geht halt, das geht, da habe ich mich mal beschwert auf Twitter bei den Wiener Linien, dass ich keine Einzelfahrt mehr online kaufen kann über SMS oder so. Und dann haben sie gesagt, das geht eben nicht, weil man nicht weiß, wo der losfährt. Und beim NFC-Ding wissen sie halt, wo der das hingehalten hat.
Und wie funktioniert das technisch? Wird das auch per SMS
verschickt? Ja, es wird auch per SMS verschickt.
Und welchen Inhalt hat die SMS?
Das weiß ich nicht, weil ich kein NFC habe, aber ich vermute, dass halt der Code für den NFC-Tag, wird halt jeder Tag sozusagen einen eindeutigen
Code
haben und dann weiß er, was.
Dann muss dein Handy ganz nah zum Automaten halten, damit er das
checkt. Ihr beide habt die NFC im Handy. Ja. Habt ihr schon mal so ein Ticket
gekauft? Ich habe Jahreskarte.
Ich auch.
Aber das würde mich echt interessieren, mal mit NFC sowas, wie das unter Android auch realisiert ist. Weil das müsste dann die SMS aber aufgehen.
Können Sie ja beim Zurückgehen ausprobieren.
Ich weiß nicht, wie es genau war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es über SMS abgewickelt wird.
Aber ja, weil sonst hätte es keine Möglichkeit, das zu verrechnen, denke ich.
Oder? Das Verrechnen geht über die Telefonrechnung, oder? Das geht noch nicht über Google Wallet.
Nein, das geht über...
Naja, genau, das ist das nächste Problem. Nämlich, du brauchst da, glaube ich, wahrscheinlich eine Paybox.
Genau, ich als 3-Kunde kann das nicht, weil 3 hat keinen Vertrag mit Paybox. Genau. Dann müsste ich mir selber Konto anlegen und das vorher aufladen. Also weil 3 es da nicht mitgemacht hat.
Paybox. Apropos Paybox, da können wir vielleicht eine kurze Podcast-Empfehlung anbringen. Und zwar den Peter Burgertuch, seinen habt vielleicht gehört, da ist ein Wiener Hacker im Interview, der erzählt unter anderem von einem Paybox-Hack, wie er quasi vorgegangen ist, damit er über Paybox auf andere Konten, auf andere Telefonnummern was einkaufen kann und wie Paybox darauf reagiert hat, wie er es ihnen gesagt hat.
Ja, sehr spannend.
Schickst du den
Link? Ja, der hat jetzt schon mittlerweile 3-4 Episoden drauf. Den letzten habe ich auch gesehen. Der hat die DigiOma da im Interview gehabt.
Genau,
den
habe ich noch nicht gehört.
Ja. Ich weiß auf jeden Fall, bei Handyparken geht ja auch bei Paybox, glaube ich. Und ich habe schon mal Handyparken vom Internet aus gemacht, zwar mit meiner eigenen Handynummer. Mhm. Also da habe ich bei Handyparken so einer nicht von der Handynummer bekannten hat, weil ich habe keine Paybox. Aber es war quasi kein Missbrauch, sondern wir haben nur vom, weil wir das Handy nicht bei uns hatten, über Internet SMS gesendet. Bei manchen Providern kann man die Absendernummer freisetzen und haben so ein gültiges Parkticket gekauft. Und dann später haben wir gesehen, auf dem Handy kam auch die Bestätigung, es wurde von Paybox auf dem Konto jetzt das Parkticket abgebucht. Also die, man kann, ich weiß nicht, vielleicht war der Hack in die Richtung, dass man die Absendernummer ändert. Oder?
Ja, genau. Aber das hat Paybox inzwischen ein bisschen verbessert. Okay. Aber das, ich will da jetzt nicht zu viel spoilern, der Podcast ist ganz hörenswert. Aber das ist, genau, und beim Handyparken geht es auch nur um die Nummer. Und da ist es auch so, wenn man zum Beispiel eine Rufnummer-Mitnahme macht oder so, funktioniert es ganz normal weiter. Wobei man da beim Handyparken kannst du mit Kreditkarten zum Beispiel auch Guthaben aufladen. Also da ist man nicht auf Paybox fixiert.
Ja.
Aber stimmt, das ist eigentlich genau die gleiche Sicherheitslücke, so wie es, wenn ich es jetzt richtig
im Kopf habe. Handyparken bekommst du ja Bestätigung, dass wenn jemand jetzt mein Handyparken
kauft,
sehe ich dann sein Kennzeichen.
Genau, ja, das ist nicht so schlimm, weil du kannst keine Sachen kaufen.
Wenn es nur eine Bestätigung wäre, jemand hat jetzt auf meinem Konto was gekauft, dann wäre es natürlich schwierig, aber beim Handyparken konkret wird das Kennzeichen mitgeschickt und dann
dann
mit zur Polizei gehen. Aber es stimmt eigentlich an und für sich. Wenn's
aber man kann jemanden ärgern, mit deinem frei erfundenen Kennzeichen kannst du jemanden ärgern.
Und sein Konto leer räumen.
Ja, genau.
Sein Handyparkenkonto.
Dann kennst du dich von irgendwem anderen, dann ärgerst du zwei Leute.
Genau. Super.
Also ich parke auf Gregors Handy jetzt.
Aber egal, was das ist. Ich bin sowieso dafür, dass man Parkplätze verbucht, ohne ein Auto drauf zu haben. Einfach nur so,
um. Ja, aber du kaufst ja blöderweise nicht den Parkplatz, sondern die Nummer.
Ja, wie der Knoflacher zum Beispiel.
Oder so, hast du einen Kunstrasenhaus
und. Genau, ja. Ich demonstriere, dass er öffentlicher Raum
ist. Der nächste Schritt ist, was ich dann versteigern
soll. So einen Container einfach hingestellt und drinnen nachher wohnen.
Aber das hat leider verboten.
Da brauchst du nur einen bunten Hut aufsetzen und sagen, es ist Kunst.
Genau, und von uns hinten eine Nummer drauf laufen auf dem Container und sagen, es ist ein Auto.
Ja, das ist das Gehzeug vom Knoblauch.
Ja, genau.
Das ist eine extrem coole Sache. Okay, der Gregor hat die ganze Zeit nicht mitgedrückt, oder
schon? Nein, euer Open Data ist das letzte und dann der Übergang jetzt zu der Handy-Thematik habe ich jetzt nicht drinnen, aber.
Okay, Florian, du hast jetzt noch ein dringendes Thema oder
du hast schon einfach so dahin plappern? Das ist das mit.
Aber du könntest dann Teaser machen.
Genau, mach einen Teaser für das, was wir nächste Woche für
dich spannend wird, ja. Ja, ich habe den Link schon drin, da sieht man es eh.
Egal, das schaut sich ja keiner an, oder?
Nein, aber ich werd mir noch die ganze Podiumssaison dazu anschauen und ein bisschen nachrecherchieren, dass es was Gescheites wird, mehr als im Artikel steht.
Also ich habe es dreimal gelesen und du hast mir es einmal erklärt und ich weiß immer noch nicht genau, was es ist. Erklär es einfach nochmal.
Es geht im Grunde darum, dass ein buddhistischer Verein will im Waldviertel eine Stupa errichten, das ist so ein Friedensdenkmal. Das ist jetzt gescheitert, nachdem sie... Ja, es gibt einen ÖVPler, also der Bürgermeister ist von der ÖVP dort.
Wie heißt denn der Ort?
Gföll.
Gföll.
Die Gföhl, also Buddhisten wollten in Gföhl nicht eine Moschee, sondern einen Stupa errichten. Genau. In Österreich, in Oberösterreich.
Was?
Niederösterreich? Oder Niederösterreich, Entschuldigung, Niederösterreich, ja.
Ja, und der ÖVP, der wäre auch der voll dafür gewesen, der Bürgermeister. Der
Bürgermeister war dafür.
Genau.
Das ist schon Meldung,
ja. Weil das ja, dass ein ÖVPler dafür ist, ja. Das war hauptsächlich wegen der Wirtschaft und so weiter, hat er gemeint, weil dann dass mehr Leute
Buddhisten
kommen.
Buddhisten kommen und Arbeitsplätze bringen.
Was ist das immer das Ding in Kärnten, da gibt es ja sowas.
Da gibt es ein Jörg-Denkmal.
Genau, ja. Ein tibetisches Jörg-Heider-Zentrum okay. Oder so.
Und jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das an einem Anfall von direkter Demokratie im Waldviertel gescheitert?
Nein, also es waren da noch andere Sachen. Es waren da so die Pius-Bruderschaft und ein paar andere... Wow. Fundamentalistische Katholiken, die haben dann einen tollen Flyer rausgegeben, an die Leute geschickt, wo sie gesagt haben, ja, und Buddhismus, das sind alles Nazis und Pädophile.
Ich sehe, glaube ich, haben Hockenkreuze überall, die Buddhisten.
Die haben überall
Hockenkreuze. Eindeutig Nazis.
Ja, haben sie, ja, nun auch nicht.
Und rennen die nicht auch in Kleidern herum die ganze Zeit, oder sind das wieder andere?
Was?
Das sind die Hare Krishna. Ja.
Das sind was anderes, okay. Ja. Aber naja, was die anziehen, ist unterschiedlich. Außerdem, es gibt halt nicht den Buddhismus. Sie haben halt immer wieder auf den Dalai Lama und den tibetischen Buddhismus hingewiesen, aber das ist eine Richtung von deutlich mehr.
Mhm. Und auf jeden Fall die Reaktion hat die brave Bevölkerung aufgehustet.
Gegen nein, im Grunde waren dann die Meinung eher mir sind mir und
die Buddhisten sind die Buddhisten.
Die sind wohl schon in Wien bleiben.
Genau, die sollen das irgendwo hinbauen, aber nicht bei uns. weil das zu groß wäre und
und die Stupa war geplant größer als der ortliche Kirchturm?
Nein, das war kleiner gewesen, aber immer relativ groß.
Relativ groß.
Und im Grunde noch immer kleiner als die ganzen Sachen von der Raiffeisen oder diese Lagerhausdinger, die haben ja noch größere Gebäude.
Und man hätte nicht die Buddhisten animieren können, dass um das örtliche Getreidesilo herum oder so und einfach behaupten, das ist jetzt.
Nein, sie hatten das Grundstück schon. Also dem Verein gehört das Grundstück schon und alles. Es ging hauptsächlich um die Umwidmung, dass sie das dort hinbauen dürfen, weil das jetzt kein Baugebiet war. Ja, und das ging halt in die Hose. Also es war...
Und nur zur Information, die Buddhisten hätten selbstverständlich nicht irgendwie ein Hakenkreuz auf die Stufa gemalt.
Nein, das wäre, glaube ich, in Österreich verboten, obwohl es ein buddhistisches Symbol ist, was komplett was anderes heißt.
Ja, ganz genau.
Was? Ein Glückssymbol.
Also die Stufa wäre irgendwie weiß gewesen oder mit irgendwelchen...
Die wäre weiß Mustern. Gehalten gewesen, wäre, glaube ich, komplett weiß.
Komplett
ohne weiß. Viel Dings. Es gab ein paar Fotos von denen in Ungarn oder so. Das sind ziemlich schöne Gebäude eigentlich. ja, und wer sich natürlich noch dort eingemischt hat, war Ewald Stadler.
Das ist ja super Sache.
Das wird immer besser. Der war natürlich auch noch dabei. Ja, das war echt
Ewald verrückt. Ewald Stadler und die Pius-Brüder. Wer ist das EVP-Messer, Bürgermeister und Buddhisten?
Das ist diese Radikalisierung war irgendwie das Ärgere, als dass sie mit Nein gestimmt haben, finde ich. Mhm. Weil
also und die örtliche Bevölkerung hat auf jeden Fall in einer Volksabstimmung oder Befragung mit Nein gestimmt.
Ja, die haben mit 60% oder so mit Nein, knapp über 50% gegen, Beteiligung mit Nein gestimmt.
Okay.
Dieser Stadtsaal war voll, wo die Diskussion war.
Direkte Demokratie.
Genau, also so viele Leute hätte man nie mobilisieren können, wenn irgendwas anders gegangen wäre. aber die genauen Gründe und so weiter, das werde ich mir noch anschauen, werde ich nächstes Mal dann hoffentlich.
Okay, aber ich habe da sowas Wichtiges. Ich habe zum Thema Waldviertel noch was ganz Wichtiges
hinzuzufügen. Und zwar gibt es. Bist du irgendwie? Nein, du bist doch aus Kärnten.
Ich bin aus Kärnten, aber es gibt im Waldviertel den legendären Wackelstein. Ist jemand von euch aus dem Waldviertel? Das sind so.
Keiner traut sich
das. Wenn er zugeben kann, dass er aus Kärnten ist, traut euch.
Genau. Und im Herbst hat ein Wanderer so einen Wackelstein umgeschmissen.
Bist du
deppert?
Das kann man nicht machen. Und jetzt ist er 24 Tonnen Wackelstein im Trümmern.
Okay. Ja, du hast das geschafft, 24 Tonnen. Der muss stark gewackelt haben.
An diese Wackelsteine jedenfalls habe ich mich jetzt erinnert, weil die Stupa ja fast was Ähnliches ist. Und die Wackelsteine, du gehst halt herum und schubst den einmal an und dann wackelt er.
Ah,
und wenn du Stupa gehst, dann
wieder.
Die Wackelstein-Schending. Seit der Eiszeit wahrscheinlich, seit der letzten wackelt er da vor sich hin.
Seht den
befestigen sollen. Bin entsetzt. Da wird man echt konservativ bei sowas. Ja, okay, so. Dann würde ich sagen, verlesen wir munter die vielen gesammelten Meldungen und jemand, der was zu sagen hat, sagt was
schweigt.
Dazu.
Bingo.
Oder schweigt für immer.
Oder schweigt für immer.
Tust du eh. Ja, ja, ah ja, stimmt, hast recht. Danke, danke, danke. Was soll ich schreiben? Schweigen für immer als Thema?
So. Nein, Meldungsverlesung, ja. Nicht Florian-Meldungen sind es.
Gut, dann werde ich mich
Florian, verabschiedest du dich schon? Du gehst jetzt recherchieren über Gefühl, ne?
Na, das mache ich erst ab morgen wieder.
Okay.
Heute genug von den, ja, von der Quellerbevölkerung und den Stadler. Und,
Ich hätte ja zwei Spin-Ideen dazu. Also die eine wäre, irgendwelche Gebäude weiß anstrahlen mit Scheinwerfern und herumgehen und behaupten, wir sind jetzt Buddhisten, um einfach die Demokratie lokal zu fördern.
Das sollten wir bei der Kirche andere, machen, dann wird die Kirche irgendwie niedergerissen.
Oder? Und die andere, Pius-Brüder und Stadler gezielt in irgendwelche Gegenden schicken mit niedriger Wahlbeteiligung. Einfach so, so am Dienst der Demokratie. Ne? Dass die Stadtsäle voll sind. Ist ja wurscht, über welches Thema sich die Leute echauffieren.
Zumindest. Die Frage ist, wie sie dann abstimmen.
Das, allein der Akt des Abstimmens ist ja schon was Positives. Ne?
Ja, und die Desinformation davor.
Ja. Na gut.
Na du, tschüss. Okay, ciao, danke, dass du da warst.
Findest du raus.
Bis zum nächsten Mal, Florian.
Immer für, nein, sind eh alle Türen offen. Raus kommt eh immer. Okay. Aber ich glaube, es ist besser dort hinten.
Ja, stimmt, für den Spezial.
Also bis zum Früh halt offen. Wir sollten vielleicht rumprotzen. Zum Anlass der 40. Biertaucher-Sendung haben wir das Uni-Gebäude im alten AKH rein für uns.
Occupy quasi.
Occupy Uni-Gebäude, ja. Wir sollen sagen, danke, lieber Steuerzahler, dass Sie das extra für unseren Podcast errichtet haben. Ja,
schön stylisch. Der Hausmeister ist mir nämlich schon weg wahrscheinlich.
Ja, ja, ja. Wegen uns kommt er nicht, nur wegen den Studenten zum Rausstampern. Ja, na gut. Okay, wer mag Meldungen verlesen, sonst mache ich das.
Jo, mach okay. Das mal, hau rein.
Gut, jetzt muss man da irgendwie, wie scroll ich mit dem Ding? Okay, mit der Rauftaste. Okay, Horstdienst, das bin ich. Okay, Bildung, USA, mehr Computer, weniger Lehrer. Da geht es um eine heiße Telepolis-Meldung von einer Schule, ich glaube in North Carolina. Und die hat ist regiert von einem ehemaligen Apple-Manager. Und er hat durchgesetzt, dass alle Schüler mit, ich glaube, MacBooks ausgerüstet werden. Und nicht nur das, er hat dafür auch einige Lehrer gekündigt.
Und die MacBooks finanziert.
Ja, wobei, ich nehme an, er hätte die Lehrer auch so kündigt. Also sie, und es hat aber anscheinend gute Resultate gegeben. Ich habe jetzt, das war am Anfang der Woche, ich habe den Artikel nicht mehr ganz im Kopf, er ist auf jeden Fall verlinkt, war eine relativ interessante Story. Die Schule ist jetzt auf jeden Fall berühmt und zieht andere Lehrer und Delegationen an, die dort schauen, was da wirklich passiert. Und sie haben einfach, ich hoffe, ich sage jetzt keinen Blödsinn, es hat einfach jeder Schüler einen PC.
Okay,
und die dann? Schüler arbeiten damit und es ändert halt ein bisschen den Unterricht. Es geht so ein bisschen in Richtung One Laptop per Child, ist aber nicht ein OLPC-Projekt.
Und welche Altersgruppe ist das ungefähr?
Was du ich nehme an, das ist das, was bei uns am Gymnasium entspricht. Ja. Aber ich, so also Unterstufe, aber ich habe es wirklich nicht mehr ganz.
Es häufen sich jetzt die Meldungen über Unterstufe und diese Tablets. Ich habe in Ö1-Nachrichten jetzt gehört, dass Schweden auch überlegt, die Tablet-Klassen für untere Klassen und dass das sehr kontroversiell diskutiert wird.
Ja, in Schweden gibt es dieses Surf-Tablet, oder wie das heißt.
Das hat einen lustigen Meldung, Namen, ja. Wie heißt das geheißen?
Web-Tablet oder Surf-Tablet.
Ja, was einen schwedischen Namen hat es
auch. Genau, ja. Mhm. Ja, genau. Das ist auch sowas, ja. Und da war auch die eine Hälfte der Lehrer hat gesagt, wie schlimm die Volksschüler sind das dort, die lernen nicht mehr schreiben, sondern nur noch tippen, Untergang des Abendlandes. Und die andere Hälfte der Lehrer sagt, na, das ist gut, weil erstens lernen sie lesen und schreiben, auch wenn es motorisch schlecht sind, also auch wenn sie einen Stift nicht halten können, können sie trotzdem schon das Internet bedienen und haben eine Anregung, Lesen und Schreiben zu lernen. Und der Effekt ist, dass sie halt nicht mit 6, sondern mit 7 Handschrift lernen, was jetzt nicht so eine große Sache ist, aber man erreicht sozusagen mehr Kinder, um ihnen die Lust zum Lesen und Schreiben zu geben.
Das ist schon mal lustiger.
Derzeit die Diskussion. Ich habe da sehr an dich denken müssen, wie du erklärt hast, die
Montessori-Kinder lernen es ja ab 4.
Ja, genau.
Und die kennen mit 6 schon relativ gut, Schreiben.
Okay. Und das ist ja der Vorteil,
weil du dir in der Schule von 6 bis 12 dich mit wichtigeren Dingen befassen kannst.
Ja,
Montessori. Im Universum halt. Zum Beispiel.
Okay. Jupp. Gut, ich habe dann gebe ich jetzt zum Johannes, damit nicht immer nur ich rede. Johannes, yes. Technik nerdig, sehr gut.
Ja,
Fabriz und Belland XX66 Emulation.
Ja, gerne.
Du mal.
Das habe ich aber aufgemacht, den Ding, das ist super.
Na, das gibt schon länger. Und zwar hat schon, ich weiß nicht wie lange schon, vor längerer Zeit hat Fabriz Belland, ich glaube, das ist so ein JavaScript-Hacker-Guru. Und JavaScript ist sehr im Vormarsch mit den neueren Browsern.
Und der hat in JavaScript einen x86-Emulator geschrieben. x86 ist der Prozessor, ja, der Intel an, der in diesem Laptop zum Beispiel läuft.
Okay.
Und hat auf diesem Emulator Linux installiert.
Mhm.
Und wenn so
gesperrt? Ja, wir kommen ja aber raus. Also wir haben nochmal... dürfen wir trotzdem nicht.
Okay, alles klar.
Jo,
dann machen wir mal Unterbrechung.
Kurze Pause.
Ja, wir wurden von einem neuen Hausmeister vertrieben. Wir haben jetzt ein kleines Downgrade gekriegt und sitzen vor der verschlossenen Gehwegtür, aber wenigstens sitzen wir in einem geschlossenen Raum, der nur mäßig zieht. Der Johnny setzt fort.
Jo, nach unserer Relocation. Also ich habe vorhin ganz erzählt von Fabrice Bellard, der ist JavaScript-Programmierer, der hat in, eigentlich glaube ich nur so, um zu zeigen, dass es geht, also finde ich einfach nur so, in JavaScript einen x86-Emulator geschrieben.
So in JavaScript?
In JavaScript.
Ist das dann nicht urlangsam?
Ja, das schon, aber mittlerweile nicht mehr so langsam. Also
okay,
raus, dass damit die V8-Engine, die Chrome hat zum Beispiel, oder Firefox, was man Stefan hat. Also mittlerweile geht es schon mit einem vernünftigen Tempo. Und so wie andere virtuelle Maschinen, so wie Virtual PC oder sowas, kann der halt x86 emulieren und der hat da drinnen ein Linux gebootet. Und auf dieser Webseite...
Ein virtuelles Linux in einem JavaScript-System.
Genau, du surfst da hin auf die Seite... Dann hast du den Boot quasi ein Mini-BIOS und dann bootet ein Linux.
Ja.
Ein aktueller, ganz aktuell, ich glaube 2.6.7 was, Linux-Kernel in deinem Browserfenster.
Ja. Das heißt, du kannst eigentlich Linux zu Leuten geben, die jetzt ein iPhone haben und nur surfen können.
Es ist noch nicht, also der bootet nur in die Konsole,
weil
wichtige Dinge für ein X, also wichtige, also einige Sachen weggelassen, weil ich glaube, das wurde ohne tieferen Zweck durchgemacht, aber ich weiß nicht, ob das weiterentwickelt wird. Momentan bin ich nur wieder darüber gestolpert, weil es ein Update gab. Er hat jetzt sogar ein GCC drauflaufen, also installiert.
Kannst du das kompilieren?
Es gibt auch so ein Beispiel-File drinnen liegen, hello.c, und kannst ein Hello World in einem Linux, das du im Browser gebootet hast, im GCC
kompilieren.
Shuttle.
Und ja, ich habe auch gesehen, hat ein paar andere Änderungen gemacht, weil zum Beispiel jetzt ist das File-System read-only gemountet, weil früher konntest du so ganz gefahrlos ausprobieren, was passiert denn wirklich bei Linux, wenn ich rm-rf/ mache. Und kannst dann live miterleben, was die wieder in der ersten
Prozess. Das ist dem Fall. Ich denke, allein für Schulungszwecke ist das genialste.
Also nur, und es bootet eigentlich so in einer doch eine halben Minute, das ist im Browser zumindest bis zur Root-Konsole gebootet, oder weniger sogar. Also einfach. Technik, das habe ich schon früh gekannt, um es zu anbringen, weil es
super
technisch nerdig.
Wo hast du es gelesen?
Ich weiß nicht genau, was kann sein Future Zone heißen. Da ging es nur um das Update, weil es selber den Emulator gibt schon länger.
Okay.
Und, wie gesagt, und der hat auch andere
JavaScript. Und du hast das selber auch ausprobiert? Oder?
Ja, nur in
die falsche Richtung unterwegs.
Also ausprobiert, mich kurz so zusammengespielt und eingeloggt. Aber
ja, ist schon cool. Ich habe mir das auch gleich angeschaut.
Gut, dann lese ich wieder eine Meldung vor. Habe ich so reinfragen sind, die haben vorher ausgelassen, Politik, verzögerte Filmstart, USA versus Rest der Welt, Grund für Filmpiraterie und schlechte Umsätze außerhalb der USA. Und zwar geht es darum, das war eine Meldung von der Future Zone, nämlich, dass nicht die Piraterie ein Grund für die mangelnden Umsätze der Filmindustrie ist, sondern diese rechte Verwaltung, die dafür sorgt, dass ein Film zuerst in den USA gelauncht wird und dann im Rest der Welt, was dazu führt, dass die User im Rest der Welt sich den Film schwarz, also Piraten aus illegalen Quellen saugen und dann nachher natürlich nicht mehr bereit sind, dafür noch einmal zu zahlen, wenn er dann offiziell gelauncht wird. Und da sind halt eigene Studien der Filmindustrie draufgekommen, dass vielleicht eine gute Idee wäre, diesen Launch-Verzögerung zu reduzieren. Und dass das wesentlich mehr hilft, als irgendwelche Piraten zu verfolgen.
Das ist eigentlich naheliegend, wenn Dinge überall verfügbar sind, gleichzeitig dann auch keinen Grund, das irgendwo runterzuladen. Und ja,
ein langer Weg.
Ja. Max, du die Meldung vorlesen?
Eine Android-App mit Witzchen.
Vom Gregor ist das der
Mensch. Ja.
Lama für location-basierte Profile. Ein nützliches Tool.
Ja, ich spreche. Ich bin darüber gestolpert, weil ich wollte folgende Problematik lösen. Wenn ich reingehe in die Arbeit, dann möchte ich gerne, dass mein Handy lautlos ist. Und wenn ich die Arbeit wieder verlasse, vergesse ich meistens, das wieder auf Klingeln einzustellen. Und diesem Problem wollte ich begegnen und habe mir die erste App irgendwie aus dem Market geschnappt und das war Lama. Und irgendwie amüsiert mich diese App, weil sie ist von einem Programmierer, der seine Apps auf, ich weiß nicht, kebabapps.org oder irgendwie so einer Url hostet. Und er hat, es ist nicht werbegestützt, aber er hat immer ein eigenes Feld offen, das ist so ein quasi Werbefenster, aber da sind nur nützliche Informationen über Lamas drinnen. Also über Lamas. Wussten Sie, dass Lamas cooler sind als Kamele? Und ja, das hat mich fasziniert. Das hat mich erinnert an so ein altes C64er-Spiel, was ich hatte. So gegen Ende, gegen Kampf der Genies hat das geheißen. Und das von dieser Programmierer hat auch ein paar solcher Verwaltungen, also so Strategiespiele und Managementspiele, Bürgermeister war auch so. Und das, die waren super schön gemacht, aber er hat dann immer den Scherz eingebaut eines Dorfältesten. Und es hat sich dann am Ende im Abspann immer um diesen Dorfältesten gedreht und hat damit die gesamte Abo zerstört von diesem Spiel. Und das irgendwie so ähnlich ist das mit dieser Lama-App auch. Sie funktioniert sehr gut und sie ist sehr komplex.
Also du meinst, jemand drängt da seinen Lama-Fetisch irgendwelchen unschuldigen App-Nutzern auf?
Ja, herrlich. Ich fand das irgendwie, normalerweise würde mich das ja ärgern, aber das war so verblüffend. Das hat mich so baff gemacht, dass er dieses Werbefest ausschließlich Lama-Informationen anzeigt.
Das ist vielleicht eine coole Methode, um den Kult von dem Spaghetti-Monster zu verbreiten.
Ja, das können wir eine nützliche App machen.
Ja, genau. Ja.
Wusstest du, dass Spaghetti-Monster fliegen kann?
Ja, genau. Ja, abgesehen davon funktioniert die App. Und man läuft ziemlich schnell. Also man kann verschiedene Bedingungen machen. Nicht nur, also er misst ein Gebiet. Man kann zum Beispiel Bedingungen definieren, dass wenn man ein Gebiet betritt, dann soll er eine Aktion auslösen, oder wenn man ein Gebiet verlässt. Und die Gebiete, die macht er auf stromsparend über die Handysendemaste. So steckt er die Gebiete an. Da kannst du ihn auch trainieren darauf. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag jetzt in meinem Arbeitsfeld herummarschiere, bin ich ja in verschiedenen Bereichen, das sieht auch andere Maste, dann kann ich sagen, okay, die nächsten 4 Stunden da bin ich da in dem Gebiet, bitte trainiere und merke das Gebiet. Und das haut eigentlich ganz gut hin. Man muss nur aufpassen, man rennt ziemlich schnell in die Komplexitätsfalle. Also, weil man kann ja dann noch perfekter machen. Also nicht nur, wenn ich die Arbeit, Arbeit vorbeifahre, ja, und ich bin nicht drinnen, bin aber in diesem Gebiet, aber ich bin außerhalb der Arbeitszeit und so. Und wenn man sich dann das überlegt, man kann dann auch Oder-Verknüpfungen machen und mehrere Bedingungen machen, dann schießt man sich komplett in den Wahnsinn. Also, keep it simple, dann kann man echt das ganz nützlich benutzen, wenn man zu viel baut.
Das gehört eine Selbstlernen der AI rein, ne? Mit Frauenstimme, die sagt, du bist zu spät aufgestanden, aber in der Nähe der Arbeit, aber es ist heute Maria Himmelfahrt oder so, möchtest du?
Ja, also es ist eine, also ich finde es nützlich, also mein kleines Problem hat es gelöst.
Ich kann dazu noch sagen, ich habe nämlich früher schon ein ähnliches Problem gehabt. Mhm. Ich glaube, da gab es das noch nicht, oder zur Zeit, wo es im Markt noch weniger war, und da habe ich mir dann kostenpflichtig erstanden die Tasker-App. Und der dritte war noch zu, also andere war noch zu, es gibt, wenn man die Kommentare, also ich habe damals, also ich weiß nicht, wie es jetzt ausschaut, gelesen, da war es halt so, dass Tasker eher als komplex galt und sehr mehr so fast schon programmierlastig. Du kannst auch sehr viele Bedingungen und so weiter definieren, also keine Assistenten, sondern halt wirklich, aber du hast sehr viele mögliche Bedingungen, auf die du kannst auf Events reagieren, zum Beispiel, wenn dieses Bluetooth-Device in der Nähe ist, zum Beispiel, dann eine Zeit lang, wenn ich meine Bluetooth-Kopfhörer einschalte, soll automatisch connecten, den Player starten, dass die Lautstärke, auf den die Lautstärke setzen und das Handy auf Stumm schalten. Das Ganze automatisch. Also machst einfach nur. Und bei Tasker konntest du dann, also quasi Bedingungen definieren, also kann man immer noch, und dann Events, Aktions-Batch-Stapel dann ablaufen lassen. Und
was bei der Bedingung alles passieren muss.
Genau, und die Batch-Stapel kannst du auch ohne Aktion einfach so zum Beispiel als Widget aufs Desktop hauen. Zum Beispiel einen, der nenne ich Nachtmodus, dann mache ich 5-6 Aktionen, zum Beispiel, ich schalte im Flugzeugmodus, ich schalte WLAN aus, um Strom zu sparen, ich schalte das Netz lasse ich online und diverse andere Dinge, das Ganze auf Knopfdruck.
Genau, das WLAN ausschalten mache ich auch, das ist sehr praktisch.
Weitere App, die kann ich noch empfehlen, auch mit Tasker oder ohne Tasker, auch für sich alleine, wie heißt das? Screenfilter, habe ich schon lange. Wenn man am Morgen munter wird, das Handy läutet, man schaut hin und es ist finster im Raum und man wird halb geblendet vom hellen Display, um das Display weiter abdunkeln zu können, als es normalerweise geht.
Also unterfreundliches Display.
Du kannst es so dunkel machen, dass du gar nichts mehr sehen kannst, und das Ganze kannst du auch zum Beispiel auf dem Desktop legen per Widget, also für Android vielleicht. Und dann wirklich auf einen Knopfdruck zum Beispiel das Display abdunkeln, wenn du das Ganze im Dunkeln liest oder so. Oder ja, kann man nur auch empfehlen.
Ja, für Symbian gibt es das auch. Da hast also das, was ich jetzt meine, ist das Situations. Was machst du?
Ich darf kurz sagen, nämlich der Task-Entwickler kam von Symbian und hat es dann dort nämlich, nachdem es ein erstes Android-Handy hatte, für Android begonnen zu entwickeln. Vielleicht war es eher so.
Nein, für Symbian ist es von Nokia. In den Beta-Labs gibt es Situations, das kann mehr oder weniger das, was die Lama-App kann, nur ein bisschen weniger komplex.
Und der andere App, die noch in eine ähnliche Richtung geht, das sind die Nokia Pods, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die weiterentwickelt werden. Das ist halt so, da gibt es verschiedene Homescreen-Widgets, die allerhand Dinge automatisch lernen, wann man sich welchen Wecker stellt oder eher als Arbeit und zu Hause lernt, aber nicht Profile, sondern welche Personen man anruft und dann sind die im Widget drinnen.
Ah, okay, das lernst du ein bisschen mit, cool.
Aber das ist schon seit einem Dreivierteljahr oder so, gab es kein Update mehr, weiß ich nicht, ob da noch weiter was passiert bei den Bots.
Mhm. Okay.
Ja.
Na gut, dann möchte ich was voranbringen, da ich den großen Verdacht habe, dass jetzt der große Teil unserer Podcast-Hörer abdreht, weil er von irgendwem genervt wird oder nicht mehr die Uhr hat, den Podcast zu Ende zu hören. Ich habe es geschafft, ein externes Interview zu machen. Der Gregor hat es schon vorgehört.
Ja.
Und ich fasse das hier jetzt nur kurz zusammen und du schneidest es dann entweder hier oder am Ende rein. Und zwar war ich, man muss dazu sagen, ich glaube seit 5 Jahren stehe ich ab und zu bei der Straßenbahnstation von 5 Uhr in der Nähe von der Stadthalle. Und erstmalig sehe ich da Hörspielgeschäft. Also nur für Hörspiele. Und gehe natürlich rein. Audiano heißt das, glaube ich. Und das voll geil. Eine Fachbuchhandlung, wo es nur Hörspiele gibt auf CD. Ja, nicht Musik, nicht irgendwelche depperten Hitparade-CDs.
Audiobooks.
Audiobooks, ja, mit nur Hörspiele. Und wird interessanterweise geführt, soweit ich das rausgekriegt habe, von einem blinden oder halbblinden Ehepaar. Und natürlich Assistenten. Und dann habe ich es geschafft, die Chefin zu interviewen. Sie ist selber also sehbehindert. Und die hat mir dann halt erzählt, worum es geht. Das Interview hören Sie im Anschluss.
Ja.
Wie ich dann aufgehört habe zum Interviewen, haben wir noch weiter getratscht an nur viele interessanten Sachen, die es mir da erzählt hat. Und zwar, wird euch vielleicht auch interessieren, ich habe gefragt, ja, wie schaut das aus mit Crowd-Vorlesen im Internet? Also gibt es sozusagen eine Gemeinschaft, die jetzt ein Buch irgendwie einliest, um diesen Verlagen zuvorzukommen? Und jetzt gemeint, na, also da weiß sie nichts davon, aber sie haben da einen Verein, wo sich Leute treffen, die einfach selber Hörspiele schreiben und die dann selber vorlesen und ins Internet stellen.
Das ist schon
super. Und der trifft sich natürlich auch im Audiamo. Also jeder, der Hörspiel interessiert ist.
Und gedacht. Ja,
genau, und einmal mitmachen will bei sowas oder selber ein verhinderter Hörspielautor ist sozusagen, kann sich da einbringen und einfach in zwanglose Atmosphäre ein Hörspiel produzieren. Ich habe mir auch gedacht, das klingt so super, da möchte man mit, da braucht man praktisch kein schauspielerisches Talent, das sieht einen eh keiner, sondern man tut einfach nur reden oder schreiben oder so. Und sie haben gemeint, ja, sie treffen sich einmal im Monat, wenn ich das richtig kapiert habe, und haben einen Ausstoß von circa einem Hörspiel pro Jahr. Ja.
Vielleicht können wir das ein Making-of machen.
Genau, aber das ist so für uns einmal.
Ja, machen wir das.
Das ist leider in dem Interview nicht drinnen, aber wollte ich jetzt noch abschließend sagen.
Interessant.
Wird verlinkt. Okay. Martin, möchtest du irgendeine Meldung vorlesen oder hast du etwas zu sagen? Johnny, möchtest du vielleicht eine Meldung vorlesen?
Jetzt ist der Laptop ausgegangen. Wiederaufnahme, Wiederaufnahme der Reihe österreichischer Podcasts, The Angry Teddy. Mann, da müssen wir jetzt das Intro vom Angry Teddy einspielen.
Ja,
das ist
mir ist das zu kitschig, muss ich sagen.
Es ist gut produziert, das muss man schon sagen. Wir haben ja den Daniel Friesendecker schon gesehen am Podcast Barcamp. Er kommt aus Oberösterreich, kommt aus der Radioszene, glaube ich, macht auch Radio. Und der AngryTeddy.com ist ein Blog, er macht Videos und er hat auch einen eigenen Feed für Audio-Podcasts. Es geht um Social Media im weitesten Sinne. Okay. Also, und es ist ein ziemlich knackiger Podcast, dauert nur 20 Minuten und man merkt halt wirklich seinen sehr professionellen Radio-Background. Er spricht sehr gut und er hat sehr professionell gemachte Intros.
Cool.
Also auch mit zwischen den Berichten, so Übergänge mit Musik und so. Sehr fein. Mich hat es ein bisschen erinnert an einen deutschen Podcast, der von Daniel Fiene und dem Herrn Peiler gemacht wird, was mit Medien. Also ein bisschen in diese Richtung. Und schlägt. Und ja, ist jetzt fix aufgenommen, weil ich meine, 20 Minuten Podcast, das geht sich jetzt in der Liste immer noch aus, obwohl ich eh schon sehr viel habe, aber das ist in Ordnung, sage ich mal. Ja, und ja, österreichische Podcast werde ich jetzt wieder weiter aufnehmen, da war ich ein bisschen faul in letzter Zeit, werde ich wieder mehr berichten. Oh ja, und österreichische Podcast, wenn wir schon dabei sind, das hänge ich nämlich auch noch gleich an. Ich habe nämlich jetzt die zweite Folge gehört vom frischen Podcast, vom Smarter Home Podcast von Peter.
Ja,
und? Der ist jetzt dran und die zweite Folge finde ich fantastico, weil er hat einen spannenden Gast, nämlich jemanden vom Fraunhofer Institut aus Deutschland für experimentelle Software Engineering. Und da geht es um Ambient Aided Living oder so ähnlich. Tut mir leid, dieser Fachausdruck ist mir jetzt nicht genau gegenwärtig. Es geht darum, Häuser für ältere Menschen, die diese älteren Menschen auch monitoren und bei Notfällen automatisch Aktionen auslesen können.
Bist du das heißt, der ist voll der Spitzenpost?
Ja, ja, auch die Qualität und so, ja, das mit Skype-Interview geführt und so.
Ja.
Voll klasse, voll klasse.
So, bravo Peter.
Bravo Peter, ja. Cool, so viel zum Osterrichi-Podcast.
Cool. Martin, du meldest dich, wenn du was sagen willst. Du brütest es ja immer versucht. Ne? Mhm. So, machen wir einfach weiter. Es ist voll wurscht von wo, oben, unten.
Ja, das Thema, so hast du eingebracht, hat Buchpreisbindung, also zum Thema Buchpreisbindung. Ein Verlag schenkt ein E-Book und wird daraufhin von einem Anwalt abgemahnt wegen der Buchpreisbindung.
Ja, ja, obwohl er es verschenken wollte. Und das verbietet die Buchpreisbindung.
Genau, wo kommen wir denn da hin?
Ja, war wegen der Berliner Buchhandlung war das, hat jetzt relativ viel Medien-Euro gekriegt und ist durch die diversen Nachrichtenportale gegeistert. Ich kann nichts Spezielleres dazu sagen, kannst du mir verlinken. Mhm.
Gut. Das nächste ist auch gut. Watschenmann der Woche. Nicht nur Anwärter, ich glaube, das können wir sagen. Dr. Paul Rübig, EU-Abgeordneter, ÖVP über ACTA. Wir brauchen ACTA, weil wir in Italien schwarze Menschen belästigt haben.
Ja, das ist von Indie Media, also ist ein eher linker politischer Blog. Und diesen Dr. Paul Rübig gibt es wirklich, der ist halt ÖVP-Abgeordneter im EU und Lobbyist. Er hat das jetzt nicht genau so gesagt wie in der Überschrift.
Aber ich habe es gesehen, das YouTube-Video, der auf Twitter und so die Runde schon gemacht. Das kann man ohne weiteres so zusammenfassen.
Und das Erschreckende ist halt welche Leute, mit welcher Kompetenz da unsere...
Genau, er hat nämlich gesagt, dass diese Strandverkäufer in Lignano, die ihre chinesischen Rolex oder was auch immer die verkaufen, wegen denen brauchen wir unbedingt ACTA. Ja. Weil das kann nämlich nicht sein.
Also dem können wir uns eigentlich nur voll inhaltlich anschließen. Deshalb bitte Dr. Paul Rübig, beschütze uns vor den Verkaufsnägern. Ne? Also, kommen wir dahin.
Zum Markenfälschung.
Jo, dann. Florian hat seine Gäste über.
Gregor ist so still, weil er ständig drücken muss.
Ja, ja, ich bin halt generell still. Okay. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen müde.
Weißt du,
ich
glaube, das machst du am besten nur selber, was okay. Da versteckt.
Meldung, Datenschutzauskunft von Twitter, ähnlich wie Facebook, Max Schrems, FutureJohn, 7 für Kampagne, was weiß Twitter über dich? Okay, ich weiß selber leider nicht mehr, was das war. Irgendeine Meldung, die ich von der FutureZone aufgeschnappt habe, Max Schrems gegen Facebook, weiß man, der hat Facebook praktisch jetzt
aufgelegt. Ach so. Genau. Und das wird wahrscheinlich das sein, dass die Twitter-Apps die offiziellen das Telefonbuch absaugen von den Handys. Oder?
Ich nehme vielleicht. Man kann es nachher
lesen. Aber das kann ich vielleicht kurz erzählen. Also ich scheinbar in der letzten Woche oder so rausgestellt, dass die ganzen offiziellen Twitter-Apps das komplette Telefonbuch von den Telefonen, wo sie installiert sind, sich schnappen und hochladen, genauso wie Bath und sonstige andere böse Apps. Und das wird sich jetzt... Diese Apps, unmöglich. Das wird sich jetzt ändern, wahrscheinlich. Weil jetzt sind alle darauf aufmerksam, dass jede zweite App das Telefonbuch fladert. Ich weiß nicht, warum das so interessant ist.
Also ich werde jetzt meine Nummer wieder im Kopf behalten und keine Nummer mehr ins Handy speichern.
Ja, also bitte, es hat einen ganz ernsten Hintergrund, warum ist ein Telefonbuch interessant, politisch gesehen, wenn du politisch aktiv bist und du wirst festgenommen oder du wirst vorgeladen zu einem Verhör, dann interessiert sich die Polizei naturgemäß sehr für dein Adressbuch. Das ist auch bei den meisten Demonstrationen, wo man weiß, dass es ein bisschen wilder ist, gibt es vorher im Infoblatt kein Adressbuch mitnehmen, nur die Nummer vom Anwalt mitnehmen. Warum? Weil bei einer reinen Personen es ist nicht einmal erkennungsdienstliche Behandlung, einfach nur, dass deine Namen und Personalien aufgenommen wird, können die auf dein Adressbuch zugreifen und dann wissen sie natürlich, mit wem du bekannt bist und Leute, dein Zahnarzt oder irgendwelche Leute, die sonst politisch mit dir nichts zu tun haben, können dann in den Genuss einer Bespitzelung kommen oder einer polizeilichen Vorladung. Das ist ganz besonders unangenehm, wenn du jetzt auf Arbeitssuche bist oder im Arbeitsleben jetzt nicht einen sehr sicheren Job hast. Das heißt, plötzlich kann dein Chef von der Polizei einen Anruf kriegen und da heißt er, ja, der Herr so und so, wir haben den da im Kessel so und so gehabt, ne, und das ist extrem unangenehm. Du bringst ja, damit auch irgendwelche Freundinnen, die irgendeinen Flirt, den du mal gehabt hast, ne, der wird sich dann auch super bedanken, wenn er dann mit der Polizei zu tun kommt. Einfach weil du in das Raster reinfällst. Deshalb ist das.
Also warst du zufällig, wenn ich das Telefonbuch verschlüsselt am Handy habe, muss ich den Schlüssel hergeben oder nicht?
Das würde ich prinzipiell nicht tun, egal was
du ja, genau. wie war denn das? In Amerika ist das ja ein Thema, wenn es dann am Zoll am Verschlüsseln, also diese im Flughafen und so, einen Laptop am Verschlüsselten hast und denen nicht den Schlüssel gibst, dann gibt es Scherereien.
Ja, sie können dich nicht einreisen, aber ich würde auch nie nach USA
schicken. Schicken sie wieder zurück. Auf eigene Kosten wahrscheinlich. Also das sowieso, aber zusätzlich halt.
Aber das weiß man ja seit dem Ballochprozess, dass das schon ein extremer Verdächtigungsgrund ist, dass du überhaupt deine Festplatte.
Ich werde gerade auf mein Handy jetzt die Verschlüsselung wieder einschalten.
Ja. Zum Thema mit dem Telefonbuch, da fällt mir noch rein, das war bei Facebook, war ja ganz schon länger her mal auch die Frage, dieser Vorschlag, wen könntest du noch kennen?
Ja, das gibt es ja
Vorschläge. Genau, und dann festgestellt worden, dass es zum Teil auch, dass die einen Link hergestellt haben, also da ging es jetzt nicht um die E-Mail-Adressbuch, sondern um die E-Mail-Adressbuch, weil du kannst ja bei Facebook dein
E-Mail-Adressbuch
angeben oder so und dann lockt sich der bei dir.
Aber
wenn du es magst und so bist, dann grast er deine Mix-Adresse ab und vergleicht ist ja auch bei Facebook. Ja? Mhm. Und selbst die Kontakte, die nicht auf Facebook sind, merkt er sich. Mhm. Und wenn jemand anders denselben Kontakt hat und auch nicht, aber der Mittelsmann, der euch beide verbindet, muss nicht auf Facebook sein. Und schon kann es, also kann es
passieren,
dass und da war der Fall, dass ein Psychotherapeut oder so, ein Psychiater halt, wird sich seit Jahrzehnten einander vorgeschlagen. Und so ist es gehört, es ist schon ein bisschen länger her, Monate, und so sind sie ins Raum gekommen. So ging es auch zwar jetzt nicht um Telefonadressbücher, sondern E-Mail-Adressbücher, aber dieselbe Thematik, dass man damit Netze aufspannen kann, wer mit wem in Kontakt steht. Mhm. Und eigentlich,
Ich stelle vor, ein Rechtsanwalt oder so, ne?
Ja, genau,
das ist schon sehr schwierig.
Muss man sensitiv
sein. Sollte man sensibel sein.
Sensibel, ja.
Okay, damit wir da nicht so langweilig Meldungen vorlesen, habe eine kleine Reportage. Also meine letzte Meldung hat nämlich gerade erst vor 2-3 Stunden begonnen. Mhm. Ich bin Student, ich bin eigentlich Studienabbrecher. Ich habe ein paar Semester Psychologie studiert und vorher HTL gemacht und seitdem eigentlich nie mehr studiert und kein Studium fertig gemacht. Aber ich habe mich jetzt eingeschrieben bei, ganz unten müsste stehen, bei nicht der Kanz Akademie, sondern bei diesem von Google ganz unten. Ich habe die Links, ganz unten, wenn es noch einmal so runterfasst, bei
Udacity.
Udacity, ganz was cool ist. Ich habe es einmal erwähnt in dem letzten Podcast.
Ja.
Und das ist folgendes: Das sind zwei Professoren in den USA, die beide auch an Stanford oder einer relativ berühmten Uni unterrichten. Und die haben jetzt eine Firma gegründet und beschlossen, sie halten eigentlich im Prinzip dieselbe Vorlesung und stellen die ins Web gratis. Ist nicht Open Source, aber gratis mit so einer Web-Oberfläche. Und zwar, derzeit sind das zwei Kurse. Der eine ist, wie man eine Search Engine programmiert, einen Webcrawler, und der andere ist, wie man eine AI programmiert, die ein Auto steuert. Mhm. Soll angeblich in 7 Wochen der Kurs fertig sein. Das heißt, in 7 Wochen bin ich super, super Programmierer. Und das Coole war, beim einen, beim Webcrawler war überhaupt keine Voraussetzung, arbeitet aber mit Python, das heißt, ich habe schon ein bisschen Vorsprung. Und beim anderen, bei dem AI-Kurs, war auch nur Python als Voraussetzung. Also für mich voll ideal. Mhm. Und ich habe mich da halt schon angemeldet. Genau gestern ging es los, 20. Und dann habe ich gedacht, da werde ich jetzt eine E-Mail kriegen und das wird da heißen, so, jetzt beginnt die Uni, aber nichts. Ich habe dann einmal meinen Spam-Ordner durchforstet, da waren E-Mails drinnen, dass der Kurs in 3 Tagen losgeht. Und jetzt habe ich mich heute zum ersten Mal damit befasst und da reingeklickt und so. Und es ist halt eine Web-Oberfläche, wo man YouTube-Videos sieht. Und das Coole ist, YouTube hat ja diese Annotations, das heißt, man kann innerhalb von einem YouTube-Video relativ viel machen und diese Technik haben die extrem gut eingesetzt. Es gibt, also die Vorlesung ist nicht eine so 30-Minuten-Vorlesung, wie man es kennt von Stanford oder anderen Unis, die ihre echten Vorlesungen reintun, sondern es sind wirklich ganz Kleinsthäppchen aller 4-5 Minuten. Man sieht hauptsächlich, wie die auf eine Tafel schreiben, mit krakeliger Schrift. Und dann gibt es so alle 5 Minuten entweder ein nächsten 5-Minuten-Video oder ein ganz kleines Quiz mit Multiple Choice mit 4-5 Fragen. und von denen sind halt mehrere richtig und da kann man dann so lange ankreuzen und sagen, okay, bis der Computer einem das Feedback gibt, dass man jetzt die richtige Antwort gekriegt hat. Ist aber auch nicht schlimm, weil man es nicht macht. Man kann das gewissermaßen auch auslassen und einfach zum nächsten 5-Minuten-Video vorspulen und da erklärt er dann genau, was jetzt die richtigen Antworten gewesen wären. Also man YouTubet sich sozusagen durch die Vorlesung und bis jetzt bin ich ganz begeistert. Relativ gut gemacht.
Okay.
Zum Teil war ich jetzt ein bisschen von vorbereitet halt über Python, aber trotzdem noch relativ viel Neues erklärt, weil es halt sehr wissenschaftlich erklärt wird, sehr theorielastig. Einige Sachen schon gehabt, die ich nicht gewusst habe. Und zu jedem Vorlesungsblock gibt es sozusagen ein eigenes Forumsystem, zu dem muss man sich getrennt anmelden. Und da kann man jetzt wirklich jede Frage einzeln diskutieren, also auch selber eigene Themen machen und à la Reddit, man kann sowohl die Fragen von anderen rauf und runter voten, als auch die Antworten von anderen rauf und runter voten. Und da das einige 10.000 Leute weltweit besuchen, diese Vorlesung, hat man sofort eine riesige Crowd-Intelligenz, die besten Fragen da nach oben bringt und die besten Antworten. Also selbst wenn die Professoren jetzt einen Fehler machen würden in ihrer Vorlesung, würde ich das sofort sehen im Forum-Style, da würden sich so und so viele Leute darüber aufregen oder das diskutieren. Das ist eine extrem coole Art von Lernen. Was mir auch extrem gefällt, beim anderen Kurs, bei dem für das Autorobotik, ja, man kriegt auch ein paar Unterlagen, also ein paar PDFs, wo Links draufstehen, was man sich anschauen soll. Und da wurde gleich verwiesen direkt auf die Khan-Akademie. Khan ist der so seine... ich finde es Khan, war ein ehemaliger Börsenmakler, es gibt einen super TED-Talk dazu. Und der hat jetzt seine Berufung gefunden, dass er einfach mathematische Sachen, die man eigentlich in der Oberstufe oder in der Universität lernt, dass er die super erklärt in ganz primitiven YouTube-Videos, die er mit Microsoft Paint malt, da einfach hin irgendwelche Formeln und erklärt damit Basic Mathematics und spricht dazu. Und der hat also, das war ich auch schon länger nicht mehr auf der Seite, bin ich jetzt im Zuge dessen reingegangen und ist auch ganz cool, die haben jetzt sehr gearbeitet an so einem videospielmäßigen Badge- und Achievement-System. Das heißt, wenn ich mir so und so viele Videos anschaue, blinkt schon auf und du hast jetzt diese Meteorit Badge oder diesen Silver Star bekommen und die haben auch so kleine Quizteile dazu. Die sind halt mit einer Fragebox, also ich sehe die Frage und muss die richtige Antwort eingeben. Und ja, und dann sieht man sofort, wie so mit HTML5 generiert sein Balken wächst, wenn ich da jetzt schon zwei richtige Fragen richtig beantwortet habe und dann macht er sinnvolle Vorschläge, du hast jetzt diese Lektion ausreichend gut beantwortet, möchtest du nicht diese Lektion lernen? Und es gibt sogar einen riesen Netzplan von allen Vorlesungen, die er gemacht hat. Eine Vorlesung ist bei ihm circa 15 Minuten, 11 Minuten lang, also jeweils ein YouTube-Video. Und das heißt, ich kann mich da so weiterklinken, zum Beispiel von Wahrscheinlichkeitstheorie zu Wahrscheinlichkeitstheorie 2 zu Algebra.
Also das YouTube wird so ein bisschen interaktiver auch gestaltet.
Und ja, und ein gratis, freies Wissen, Universitätsausbildung auf Englisch, was ich nie gehabt habe, weil ich in Österreich war mein Leben lang. Ne? Also extrem, extrem gut finde.
Okay.
Und, wirklich Demokratisierung des Wissens, ich kann es nur jedem empfehlen, einfach
umsetzen. Ein Kram kostet, man dauert auch 7, aber wie lange ist dieser Kurs? Oder?
Noch einmal?
Wie lange dauert der Robotikkurs?
Also wie, auch 7 Wochen.
Sieben
die Kurse, auch wenn man sich jetzt nicht mehr schafft anzumelden, weil es sozusagen voll ist, die Kurse bleiben nachher frei als Videos erhältlich. Es geht jetzt nur darum, wenn man mitmachen will, kriegt man halt so Homeworks und wird betreut ein bisschen und kriegt dann halt ein Online-Zertifikat. Ein was Badge. Immer das wert ist.
Ja,
nee, das ist halt ein Online-Dings. Für sich selber weiß nicht,
man es nicht. Okay, aber es gibt ja so Mozilla-Badges, oder? Da haben wir doch mal mit unserem Flugzeugexperten geredet, der ein Badge-System für seine Ausbildung machen wollte.
Das genau, der Dedekanik hätte ich mir damals erwähnt.
Ja.
Das wäre nämlich also ich kann es erst sagen, da wenn ich es wirklich fertig habe, wie das läuft und wie schwer es ist und so.
Interessant,
aber es ist extrem cool, also ich kann es nur jedem empfehlen. Ich werde auch die nächsten, wenn ich mitkriege, dass wieder neue Kurse kommen, werde ich es ankündigen. Ja. Vielleicht machen mehr mit. Das war meine Reportage.
Wissen.
Ich glaube, das ist ein relativ weiter verbreitet.
Chicken übrigens. Ich glaube, das ist
der G-Content. Aber der Nachname ist, glaube ich, relativ weit verbreitet.
Ja, weiter als das war ein Experten. Der kann. Ja. Du hast schön am TED-Talk erklärt, warum man das macht und so. Okay, vielleicht ihr irgendeine Meldung oder sind alle anderen?
Ich habe schöner genördet.
Schöner Nörden, bitte.
Ja, ich bin heute müde.
Müde. Weil du so viel tun musst.
Apropos Nerdtumor, ich war gestern im Flug, in der Flugwanne und habe meinem Musikvergnügen gefrönt, in meiner Hip-Hop-Sozialisation. Ich habe den Cheezer angeschaut. Das ist ein ehemaliges Member von Wu-Tang Clan und der hat gestern Konzert gespielt. Und den kennt man. Ich mache jetzt die Überleitung zu Kultur. Bella Cheezer ist ganz witzig. Gibt es einen Episodenfilm von Jim Jarmusch, den kennt man von verschiedenen Filmen, wie zum Beispiel Down by Law, okay, mit Min in der Hauptrolle und so. Oder Dead Man, glaube ich, hat er geheißen, mit Johnny Depp. Und dieser Episodenfilm, da kommt in einer Episode der Cheezer vor und sein Brüderchen, der Risa. Der Risa ist der ältere Bruder, den sieht man zurzeit in Californication, spielt einen Kopf, witzigerweise. Und
ein Hip-Hop-Konzert, das Ganze,
oder? Ist ein Hip-Hop-Konzert, okay, ja, richtig. Und ich führe den Charakter jetzt ein. Wo komme ich ja eigentlich dann auf diesen Jim Jarmusch-Film deswegen zu sprechen, weil die haben eine Episode, die beiden, mit dem großartigen Bill Murray. Und Bill Murray kommt in ein kleines Café rein und hat irgendwie ein Problem mit seinem Hals und die beiden versuchen ihm einen Trick beizubringen und reden ihm die ganze Zeit mit seinem vollen Namen an und sagen immer so, don't swallow Bill Murray, don't swallow. Sehr, sehr, sehr witzig. Also ich kann das sein Film. Als Coffee and Cigarettes.
Damit man das auch noch einmal hinbringen.
Ja, der Film ist ja nicht, also Episodenfilme müssen einen ja liegen und es ist nicht jede Episode gleich gut, aber es gibt gleich am Anfang einen mit Benigni zum Beispiel, wo er sich über seinen Zahnarzttermin unterhält und sie tauschen dann irgendwie Arzttermine aus. Sehr, sehr witzig zum Teil. Und der Cheezer gestern, so als Kurzrezension, er hat mich geärgert. Ja, 21.30 Uhr Einlass, ja, und dann hat sich der Herr dann so um 1 Uhr auf die Bühne begeben.
Das heißt, du hast dann Zeit des Abends mit Warten verbracht.
Naja, es waren vorher halt seine Supportgruppe und dann war noch so ein Zusammenschluss von österreichischen Hip-Hop und die waren eigentlich ganz herzig mit wechselnder Rap-Qualität und so. Aber ich habe mir dann zwei Lieder angehört und ich bin dann heimgegangen, weil...
Also dafür, wofür es Zeit hast, warst du dann zu müde.
Ja, es ging sich dann echt nicht mehr aus. Das
Zeit, Gregor.
Ja, nach Arbeit am nächsten Tag und so. Ich habe das echt nicht
mehr geschafft. Weißt du, warum Hip-Hop ein Jugendphänomen ist?
Na, ist es gar nicht so.
Mittlerweile
ist es mitgealtert. Weißt du, ist in den 80er Jahren entstanden und Grandmaster Flash und so. Ja, die Hip-Hop-Community altert auch mit. Sie nicht schlecht.
Okay, habt ihr noch Energie oder seid ihr auch schon
müde? Ja, jetzt kann ich auch von meiner neuen Distro am Netbook erzählen.
Ja,
bitte. Und zwar, ich habe ja das Jolly Cloud ausprobiert und das hat zwar relativ gut funktioniert, aber das war halt doch irgendwie uncool, weil das war von irgendeinem Fork von einem uralten Netbook-Remix. Und deswegen habe ich jetzt Fuduntu installiert.
Fuduntu,
das war ursprünglich ein Fedora-Fork. Und die haben dann aber eine eigene Distribution draus gemacht mit dem Ziel, einerseits immer den aktuellsten Kernel drinnen zu haben und andererseits auf mobilen Geräten optimale Performance und Energiesparsamkeit anzubieten.
So speziell jetzt für so kleine Netbooks?
Das bietet sich für Netbooks an und das hat es gibt eigentlich nur so eine CPU-Steuerungs-App, die den Atom-Prozessor vernünftig verwaltet und die heißt Jupyter und die ist eben von dem, der diese Distribution macht. Und die ist dann natürlich auch dabei.
Der PC, den du jetzt hast, der läuft jetzt mit diesem Fubuntu?
Der läuft mit dem Fubuntu,
und ja. Was kannst du sagen?
Fubuntu. Ja, ich kenne mich ja nicht so aus mit Linux, muss ich jetzt gestehen, aber soweit ich es beurteilen kann, ist es okay. Das Einzige, was mir ein bisschen genervt hat, ist, vielleicht kennt ihr mit diesen Soundsystemen mehr aus, oder gab es ja früher das ALSA.
Mhm.
Das hat den Ton und jetzt gibt es Pulse Audio, ganz genau. Und das ist irrsinnig cool, das Fubuntu ist natürlich bei Jolly Cloud war kein Problem, weil da gab es sowieso nur ALSA. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Und das Fubuntu, das verwendet natürlich Pulse Audio, aber der Chrome will scheinbar ALSA benutzen. Und jetzt ist Chromium. Jedenfalls alles kein Problem, solange man nur den Laptop-Lautsprecher benutzt, aber sobald man einen Bluetooth-Lautsprecher damit koppelt, gehen die ganzen ISA-Dinge nicht mehr, weil Pulse Audio halt den Bluetooth-Lautsprecher steuert. Und dann bin ich draufgekommen, es gibt zum Nachinstallieren so eine Pulse Audio-Erweiterung, dass ISA Dingsbums halt direkt ins Pulse Audio rein kann. Und das habe ich ein bisschen absurd gefunden, dass das nicht von Haus aus dabei ist, weil Chromium der Standardbrowser von der Distribution ist und Pulse Audio das Standard Audio Framework oder wie man es nennt. Und da möchte man ja meinen, dass das dazugehört. Jedenfalls, ohne diesen Zusatzding ist es halt so, dass die ganzen YouTube-Videos und Grooveshark und so weiter spielen, obwohl der Bluetooth-Lautsprecher als Audio-Senke sozusagen eingestellt ist, kommen trotzdem aus dem Laptop-Ding Lautsprecher raus und nach Installation dieses Plugins für Pulse Audio funktioniert es dann so, wie es soll. Das war das einzige Problem, was ich gehabt habe.
Weil so der Unterbau ist jetzt Fedora.
Nein, der Unterbau ist wahrscheinlich Fedora, nehme ich mal an. Ja, genau.
Aber hat das jetzt irgendwas mit Ubuntu zu tun?
Ja, das gibt es.
Wenn wir die Hobbits kurz angesehen haben, haben sie gesagt, dass sie wollten eine Mischung aus Fedora und Ubuntu.
Genau, ja.
Und das Beste aus beiden Welten, weil ich es dann nicht im Detail angeschaut, weil ich suche ja noch an deiner
Distribution. Die große Frage ist, verwendet ihr RPM oder DEMS?
Oder beides. Nein, das wäre
so Rippelte. Also dieses Paketverwaltungssystem heißt YAM.
Das ist von Fedora.
Ich habe kein Problem gehabt damit. Ach so, das einzige Problem, was ich auch noch gehabt habe, das war das zweite. Es ist von Haus aus so, dass der normale Benutzer, den man sich halt anlegt, nicht sudo machen darf. Was ein bisschen nervig ist. Und dann muss man halt, wenn man nicht so der Experte ist, mal nachschauen, wo man das jetzt einstellt. Ja, genau. Und das ist nicht so wie bei Ubuntu, dass quasi es gibt einen Root-Benutzer, so wie es aussieht. Also das Sicherheitskonzept von Ubuntu haben sie nicht übernommen. Das wird wahrscheinlich das von Fedora sein, nehme ich mal an. Klassisch, so wie früher.
Genau, die Doppelrolle.
Ja, ganz genau. Mal
gut, springt hin und her.
Was gibt es dazu zu sagen? Ja, dieses Jupyter ist übrigens scheinbar mit Mono, also C-Sharp oder was, entwickelt. Was ein bisschen komisch ist für eine CPU-Steuerung, aber es funktioniert wunderbar.
Hauptsächlich ist schön.
Ja, und das ist das im neuen Kernel, ich glaube, das wurde eben im letzten Podcast erwähnt, sind ja, oder hat mir jemand erzählt, sind ja, genau, es gibt jetzt, funktioniert das Energiesparzeug wieder vernünftig. Und es ist tatsächlich so, dass man kommt halt vorher sind nachbessern, dass der Laptop ungefähr eine halbe Stunde länger läuft als mit Jolly Cloud.
Ja. Das war ja ein Manko von manchen früheren Kernels, dass einfach unter Linux nie so die Akkulaufzeiten erreicht hast wie unter Windows.
Andererseits die vernünftige Steuerung vom EPC und andererseits diese Kernel-Erweiterung. Und jetzt der Lüfter ist aus, das ist das Beste, weil bei allen anderen Linux-Distributionen, die ich jetzt ausprobiert habe, war das am EPC eben so, dass auch wenn man nichts tut, der Lüfter die ganze Zeit ein bisschen blast, jetzt natürlich auch ein Körperblast und jetzt hört man eigentlich nichts.
Sehr gut.
Lautlose Notebooks.
Ja, das ist endlich.
Endlich auch für die Linux. Nein, aber es, wie gesagt, es ist mittlerweile ist schon die Unterstützung ja sehr toll. Die Zeit sind vorbei, dass man so auf den Linux
hat. Jetzt sind wir ein bisschen umgesprungen. Was haben wir noch?
Dann ja, ich noch zum GUI. Ich wollte mir nämlich eine hässliche GUI sparen und Skype nicht mehr sehen, aber verwenden. Was macht man da? Es gibt ein Plugin, also der Default Messenger bei Ubuntu ist das Empathy. Das ist auch der Default von GNOME, glaube ich. Und früher hat es diesen, also gibt es noch immer, einen sehr praktischen Multiprotokoll-Client gegeben, den Pidgin,
genau,
hat der geheißen, der eigentlich ziemlich nifty war. Und für den, wenn man im Software Center von Ubuntu nach Pidgin und Skype eingibt, dann stößt man auf ein Plugin und das funktioniert für diesen Empathy wie auch für den Pidgin. Und dieses Plugin ist für Skype, weil Skype bietet ja schon seit längerem, das habe ich eh schon gewusst, aber irgendwie vergessen, verdrängt, eine API an, dass man dieses bedienen kann durch andere Programme. Und du musst trotzdem Skype starten, aber du kannst dann alterne Chats durch den Pidgin oder Empathy.
Du musst Skype verwenden, aber musst es nicht mehr sehen.
Du musst es nicht mehr
sehen. Das Protokoll ist ja proprietär, das geht ja nicht offen, aber das quasi andere Programme steuern den Skype zusammen und die haben auch die ganze Kommunikation im Hintergrund.
Genau. Ich habe es ausprobiert, am Anfang hat man ein bisschen Schmerzen, da will es nicht recht, also es hat Probleme, wenn das Skype noch nicht gestartet ist, wo man es anhaken kann, dass dieses Plugin irgendwie Skype automatisch startet, das haut nicht so gut hin, aber wenn man Skype startet und dann die richtige Konfiguration mal irgendwie so ein kleines Kästchen mit vier Punkten irgendwie richtig mal hingehakt hat, haut es eigentlich hin und ich chatte jetzt über Empathy und habe meine Skype-Liste im Empathy hübsch angezeigt und ja, das Skype ist existiert als kleiner grüner Batzen unten in der GNOME
Notification. Na, hast du Skype-Leute auch, mit denen du dann skypst oder nicht?
Ja. Also ich habe
Nur Text?
Ah, nein, ich habe nur Text getestet.
Okay. Also du musst nur texten mit Skype.
Ich muss nicht
sprechen mit.
Sprechen durch.
Und mit Empathy sprichst du, das geht gut sozusagen.
Ich habe das, wie gesagt, das Sprechteil, ich habe nur das Chat und das hat mir gereicht. Und das müsste man auch austesten, wie das funktioniert.
Aber ich kenne das eben, wenn du. Es ist schon mal ein Segen, wo mit Empathy einfach verschiedene Protokolle in einem Client vereinen kann, ja. Nur Skype muss noch extra leben, also musst du das Skype aufstarten.
Ja.
Irgendwann führt das dazu, weil die meisten, also nicht die meisten, aber viele Leute dann auf Skype sind, die man kennt, dass man da irgendwie mehr oder weniger Sender dazu neigt, immer mehr auf Skype zu kommunizieren.
Windows und Mac-User.
Ja, genau. Irgendwann hast du dann nur mehr Skype offen und vergisst zum Teil einen Apple zu nutzen und
dann wieder
zurück zu dem.
Ja, ein bisschen wieder näher da machen, die Jabber-Leute ein bisschen wieder.
Kann man dann eigentlich noch Plugins drauf nutzen? Es gibt ja die zum Beispiel Verschlüsselungsplugins, die man auch selber.
Das wäre interessant, ob das funktioniert.
Man kann mit Empathy ja mit PGP-Keys ja die Kommunikation voll verschlüsseln, wenn du die Keys austauscht. Mhm.
Oh, das wird über Skype glaube
ich. Das ist quasi on top von Skype.
Das wäre eine Spitze.
Skype an sich bietet ja keine Verschlüsselung an, oder?
Wenn man Skype ist per se verschlüsselt, aber dann das Protokoll nicht kennt, kann man nur das glauben, was sie es sagen. Und das kann genauso uns hart wahrscheinlich auch Hintertürchen oder öffnen, also
Schnittstellen
für diverse Dienste. Und ja, die USA haben da wahrscheinlich irgendwo ein Türchen.
Eine Drehtür. Sehr gut ausgeht.
Klatschen
Sie. Wollen wir jetzt noch? Ja. Bitte, Martin.
Also das nochmal Politik, genau. Also das Erste, was sicher erwähnenswert ist, die österreichische Polizei hat ja auf der Suche nach dem Dude von Anonymous die falsche Wohnung gestürmt.
Ja, genau.
Und also das ist halt einer, der im Anonymous IRC-Chat immer aktiv ist und den halt da moderiert sozusagen. Das ist der Dude und der den würde die Polizei gerne festnehmen, weil und das Lustige ist, das wird nicht gemacht, weil er jetzt der Anonymous-Obermensch ist, weil das ist ja auch nicht illegal, sondern er hat irgendwann mal im Chat Kommentare abgelassen, die man als Wiederbetätigung interpretieren könnte, und wegen dem wollen sie ihn jetzt quasi aus dem Verkehr ziehen, damit er nicht weiter Anonymous unterstützen kann. Mhm. Und das Interessante ist eben, dass der haben sie halt die falsche Wohnung gestürmt, die man festgenommen, und im Verhör dann wurde ganz wenig nur über diese Wiederbetätigung gesprochen und alles andere war halt Internetthemen, wie gut sich der mit Computer auskennt und so weiter. Also das ist ein bisschen eigenartig meiner Meinung nach, so wie das da durchgeführt wurde. Bin gespannt, was da weiter passiert. Der grüne Justizsprecher hat damals auf Twitter angekündigt, dass er das Ganze weiter verfolgen wird. Bin gespannt, ob man da was hören wird. Mhm. Albert Steinhauser, glaube ich. Mhm. Und die andere Meldung dazu, die
ÖVP legt sich mit Balluch an.
Die Niederösterreichische Landwirtschaftskammer klagt den Martin Balluch, weil er Leute dazu anstiftet, sich an den Eingang der Landwirtschaftskammer zu ketten. Und diese Anstiftung zur Besitzstörung würden sie gerne damit sozusagen illegal machen, was natürlich höchst problematisch ist, weil ja jeglicher Aktivismus, der ein bisschen weitergeht, eigentlich eine Anstiftung zu irgendwas ist, wo man dann so über die Schiene.
Man muss auch dazu sagen, Martin Balluch ist immer noch beim VGT aktiv, beim Verein.
Ja, genau.
Und die leben davon, dass sie sich irgendwann am Ministerium anketten,
genau,
um ihre Ziele aufmerksam zu machen.
Genau.
Das heißt, sie wollen de facto verbieten, dass er seinen Job ausführt. Ne?
Ganz genau, ja.
Nicht nur seine demokratischen Rechte, sondern auch seine finanziellen, was halt der lange Arm der ÖVP wieder mal in bester.
Das ist die Frage, wie weit es ist, das mit einzuschränken, die Mittel, die man hat.
Ja, die hast du als Staatsbürger, ne? Also eine Verwaltungsübertragung. Wenn du dich irgendwann mit Tür einkettest, so wie Falschparken, dann hast du deine Konsequenzen zu tragen. Aber du kannst nicht jemandem sagen, Herrn Sie, Sie gehen mal eh politisch am Arsch. Ja? Sie tun jetzt, Sie stiften andere noch dazu an, dass sie das nachmachen. Da braucht er nämlich selber gar nichts mehr tun. Er braucht das sozusagen, das nur einmal gut geheißt haben. Und so machst du immer einen politischen Mundtot. Und das ist aber so, wie in Niederösterreich anscheinend funktioniert. Ne?
Okay. Und das Ganze habe ich an die Binnwand von der Facebook-Seite So schmeckt Niederösterreich geschickt. So schmeckt Niederösterreich, dann die Uhr zum Beitrag und danach Gratulation. Und das, ein paar Minuten später wurde das dann von So schmeckt Niederösterreich geliked. Was auch immer das genau so bedeutet.
Ich vermute mal Analphabetismus. Das ist super. Bravo.
Außerdem, ich habe das eh, an wen habe ich es noch? Ich habe eine E-Mail an die Landwirtschaftskammer geschrieben, aber die haben mir nicht geantwortet. Das habe ich allerdings müssen sie wahrscheinlich nicht, aber ich habe das E-Mail an nur ganz kurz geschrieben, weil ich mich nicht weiter damit befassen wollte. Ab und zu schreibe ich eine längere. Aber diesmal habe ich sie nur gefragt, ob sie noch ganz dicht sind.
Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, Balluch-Blog zu lesen, kann man nur jedem empfehlen. Egal wie unpolitisch man ist, sollte man es Österreicher tun.
Aber ich schreibe, egal wie man dazu steht, einfach nur, dass man sieht,
Einfach nur nicht zugeben, weil nächstes Mal trifft es dich, aber wenn du kein Vegetarier bist. Du hast vielleicht keinen Straßenbahn fahren oder irgendwas, was demnächst nicht mehr
macht. Apropos, es gibt im ersten Bezirk jetzt ein relativ hochpreisiges vegetarisches Lokal, das heißt Tian. Und da war ich heute mit meinen Eltern essen. Die haben nämlich eingeladen. Und da kann man eben im Erstbezirk-Ambiente auch fleischlos sich vergnügen.
Mhm. Machen die auch so auf Mockups oder haben die.
Wie? Also nein, das ist nicht so wie beim Famosa, sondern das ist wirklich was hier, Pastinaken-Risotto mit Trüffel.
Super.
Also nein, Schwarzwurzel mit Pastinake knapp daneben.
Ich habe mir jetzt mal einen vegetarischen Leberkäse gekauft.
Ja, beim Billa.
Den Fleischkäse.
Genau, der ist gut. Der Freund von meiner Schwester mag den nicht, weil er zu fleischig ist.
Das ist ein
was ist das für Möglichkeit dann? Das ist eine gute Frage, was das ist. Das ist kein Käse. Das schaut aus wie Leberkäse, schmeckt wie Leberkäse, ist aber halt aus wahrscheinlich Soja und Weizen, Eiweiß und was ist noch im Fleisch drin? Eiweiß und Fett.
Yes.
Haben wir das heute schon erzählt mit diesem künstlichen Fleisch, das gezüchtet wird?
Nein, das haben wir nicht erzählt. Ein Niederländer forscht schon länger daran. Und zwar möchte der gern aus Rinderstammzellen im Reagenzglas sozusagen Faschiertes züchten.
Faschiertes,
das was er züchtet, das kommt daraus lässt sich nur Faschiertes machen.
Und der möchte, glaube ich. Geld dahinter, ne? Gibt es einen Termin ausgeschrieben
für den ersten? Ja, genau, ich glaube, da gibt es einen, aber das weiß ich jetzt gar nicht genau. Weil Apple Man ist so quasi im Herbst, will er quasi das erste Lavale produzieren.
Quasi Fleisch, das ohne Tierleid entstanden ist, weil kein Tier daran beteiligt war.
Ja, es ist ja schon noch ein bisschen, Tiere sind dann trotzdem noch notwendig, um eben an diese Zellen heranzukommen, die du dann in der Petrischale klonst. Mhm. Aber zumindest extrem viel weniger, also es wäre Ende der Massentierhaltung, wenn das sich durchsetzen würde. Und du hättest trotzdem als Konsument ein Fleisch. Ne?
Mhm. Das ist interessant, wie das entwickelt.
Ja, das ist dann gesellschaftlich. Replikatoren irgendwann,
abschnittmäßig.
Na gut, ich hätte noch zwei Spielemeldungen abzugeben. Eins ist von dir, wo du mich aufmerksam gemacht hast, dass gerade Gratitudio Space Battles. Mhm. Der baut jetzt was Neues. Habe ich bei jeder schon total
gut. Ja, ich bin schon ein bisschen durch.
Wir müssen diesen Jubiläums-Podcast beenden, wenn Gregor halt das nicht
gut. Es geht. Noch mache ich
Marker. Und zwar macht er jetzt Gratitudio's Tank Battles. So ein erster Weltkrieg-Shooter-Explosion-Spiel und so eine Mischung aus Tower Defense und eben so einem üblichen Space-Battle-Spiel. Also zwei Spieler, der eine baut Verteidigungstürme auf und der andere stellt Panzer und Soldaten auf und dann tun die automatisch halt ab, versuchen das zu stürmen und die Towers defensen das automatisch und man schaut halt, wer gewinnt und du kannst dann ein Map-Editor ist geplant und du kannst dann halt im Internet posten, niemand wird das schaffen, meine Festung zu stürmen und so. Und natürlich kosten die Einheiten, die du aufstellst, Geld und ein bisschen Forschung ist meistens auch dabei. Also relativ gut, die Spiele leben davon, dass sie extrem gut ausschauen und dass du halt so siehst, wie langsam so ein riesiger Panzer oder Roboter sich irgendwo hinbewegt und dauernd befeuert wird und brennt, aber das ist einfach ein Augenschmaus, ne? Eigentlich.
Ja.
Halt relativ gut, selbe Engine wie beim letzten Spiel.
Okay.
Das zweite ist das schon der?
Das ist dieser 3D-Dungeon-Crawler.
Okay, das ist was anderes, so ist der.
Der sollte gleich drüber sein.
Ja, ich habe ihn gefunden.
Okay, dann bringe ich den nächstes Mal.
Ja, ich komme was erzählen zum Thema Spiele. Und zwar in der Future Zone war, ich weiß nicht, heute oder gestern, ein Bericht über einen Wiener Spieleentwickler, der seit 14 Jahren an dem
Sun Age.
Kennst du Sun Age?
Ich kenne sogar den Entwickler, ich habe Sun Age schon mal Probe gespielt.
Ich habe es auch gestern eben extra Probe gespielt.
Ja, wie hast du das gekriegt?
Ich habe es in einer schwedischen Wühlkiste gekriegt. Nein, ich habe gesehen, man kann es auf Amazon um 2,50 Euro sich kaufen und dann habe ich mir gedacht, nein, das ist zu billig. Ich habe es lieber, wenn es dann hoffentlich das nächste Mal irgendwo teurer zu kriegen ist, teurer. Also das Problem von dem Spiel ist ja der Publisher, der ursprüngliche Publisher, der ist ja pleite und wenn du es jetzt quasi kaufst, kriegt der ja deswegen mehr Geld. Weil ja der Publisher, der ursprünglich
die CD produziert. Das sollte die ganze Story erzählen. Das wird seit 14 Jahren von der Wiener. Ist, kann man sagen, eine Art StarCraft-Klon mit der Technik von StarCraft 1, wie man es kennt. Also so sieht von schräg oben so handgezeichnete Grafiken. Echtzeit-Strategiespiel, Multiplayer, RTS. Und der hat das dann mit einem niederländischen Publisher publiziert vor
dem Jahr,
der mittlerweile eben pleite gegangen ist und die Rechte sind jetzt wieder an den Entwickler zurückzuschreiben.
Ist schon im Handel gewesen?
Oder ist schon im Handel gewesen und da das pleite gegangen ist, sind alle Rechte jetzt wieder beim ursprünglichen Entwickler zurück und er hat aber es nicht lassen können und tut weiterhin Patches entwickeln, weil das Spiel seiner Idee halt
immer noch nicht perfekt genug ist. Auf der Website gibt es den letzten Patch von Mitte 2011. Und der hat unter anderem als Feature, dass das Spiel automatisch sich patcht, wenn es etwas Neues gibt. Und da gab es, also nicht nur Mitte 2011 war der letzte Patch, sondern da sind danach noch Patches, die gar nicht auf der Website stehen, die halt automatisch kommen, auch nachkommen. Und das funktioniert wirklich total super. Und der Singleplayer-Modus ist auch spannend, weil da gibt es schöne Story mit so Comic-Zwischensequenzen. Also auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man es mal in einer Wühlkiste findet. Und er im Future Zone Bericht spricht er eben davon, dass er das jetzt auf irgendeiner Plattform zum Erfolg führen wird. Und
da hat er auf Android und so.
Genau, da hat er Tablets im Auge und Mac und vielleicht bringt das auch für Windows nochmal raus. Jedenfalls, wenn es das dann gibt, zahlt sich das aus, auf jeden Fall mal sich das genau anzuschauen.
Ich kann dazu noch berichten, also damals, wenn wir das Probe gespielt haben, das war vor vielen Jahren, da hat er es noch nicht published, das war erst kurz davor. Mhm. Und er hat das im Wesentlichen alles allein entwickelt, auch die Engine und dann Grafiker aus Dänemark einfliegen lassen auf eigene Kosten, der ihm die Sachen rendert und zeichnet. Und dann waren wir, glaube ich, zu fünft oder so. Und der Arbeitskollege hat mich dahin gebracht, ja, du mal Probe spielen, der Roland, der programmiert da immer so. Ja, und dann haben wir das halt im Netz, im LAN gespielt und man baut halt so Einheiten mit Kristallen, die man erntet und der Gegner baut dann so eine Art Versorgungslinien, die kann man dann halt strategisch zerschießen oder gleich angreifen. Und das Lustige, was mir aufgefallen ist, alle außer dem Entwickler selbst waren eigentlich besser als er. Also er hat abgelust.
Ja,
ja, dann haben wir wahrscheinlich viel mehr Zeit mit Spielen als mit Programmieren verbracht.
Genau,
ja. Schon viel ja. Und er hat sich immer narrisch gefreut und gesagt, ja, das macht Spaß und ja, das schaut gut aus, das ist lustig. Er hat die meiste Gaudi gehabt und cool. Am meisten verloren.
Also wenn man, wenn man quasi RTS-Spiele spielt, dann befindet man sich da total schnell zurecht, auch mit Taktiken und so. Es ist aber total, also ich finde es, das letzte RTS-Spiel, das vernünftig spielt, war Command & Conquer 3, also was das so der aktuelle Stand ist, kann ich auch nicht sagen, aber es ist halt zum Beispiel so, dass du deine Einheiten immer zu Gruppen zusammenfasst und dann gibt es gleich, wenn du sie wohin schickst, eine Formation an und dann sind die nicht so chaotisch, wie man bei Command & Conquer 3 irgendwie durchwürfelt, sondern halt in der Formation.
Genau. Das ist aber schon seit ein paar Jahren standard.
Ja. Und dann kannst du halt noch so Upgrades entwickeln und dann umschalten bei den Einheiten, ob jetzt die Fußsoldaten Maschinengewehr haben oder Scharfschützengewehr oder die anderen Raketenwerfer oder Mörser.
Die meisten zwei andere Sorten.
Genau, und da kannst du halt immer umschalten, was gerade für die Situation besser passt. Und man muss halt immer schauen, dass man die richtigen, das sind so Schere stehen papiermäßig, das war aber eher bei Command & Conquer 3 schon
ziemlich schlecht. Also
genau, dass man die richtigen Einheiten gerade im richtigen Moment vorschickt, sozusagen. Mir hat es ganz gut gefallen. Ich habe es jetzt insgesamt vielleicht 2 Stunden oder so gespielt, was für meine Verhältnisse inzwischen schon total viel ist. Und allerdings halt nur Singleplayer und den habe ich recht spannend gefunden.
Es gibt einen österreichischen sehr engagierten Entwickler, was Gutes tun will, auch wenn es noch kein Linux-Board gibt, was ich weiß, kann man das sicher kaufen. Also ich werde sicher irgendwann.
Ja, immer, aber das ist die Frage, wo kaufen, weil es gibt ja derzeit nur diese Lighthouse-Kisten
und Events. Jemand wird es demnächst rausbringen,
ja, ganz genau.
Oder so, und dann sollte man es allein um die österreichische Spieleszene zu fördern und den dann noch schon.
Wer das dann rausbringt, kommt dafür. Vorgenommen, wenn ein Podcast kommt, wird das sicher.
Das
muss er erzählen können dazu.
Ja,
er hat jedenfalls eine Facebook-Seite, die wir ja schon beworben. Vertex Interactive oder so können wir verlinken. Aber auf der Facebook-Seite ist aber leider noch kein Beitrag außer meiner. Ich werde jetzt halt Fans, damit, wenn das dann losgeht, alle informiert werden.
Digga, du schaust relativ fertig aus.
Du weißt es. Danke, sehr charmant. Du auch.
Nein, ich muss halt sagen, die restlichen Themen für den nächsten Podcast aufspannen.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt in mein Marker-App sagt, wir haben 1 Stunde 38. Ich würde sagen,
Spielfilmlänge
haben wir erreicht, sozusagen. Ja, okay. Ich glaube,
wir haben nicht die Verpflichtung, alle diese eigenen Meldungen vorzulesen. Kommen wir in die Show-Notes.
Genau.
Achso, eine ganz kurze Meldung noch. Oder ist es schon vorbei? Es gab jetzt das Humble Game Jam. Weißt du, wird es gerade ein Humble Game Jam machen, wo dieser Notch und noch irgendwelche haben sich 60 Stunden oder so hingesetzt und haben halt Spiele entwickelt. Ja, und das konnte man halt Humble Bundle-mäßig kaufen, aber ich glaube, das ist jetzt eh schon vorbei. Ich habe es nicht gekauft. Aber vielleicht gibt es es noch. Nein, aber ich glaube, es ist ja schon vorbei. Naja, und da war halt ein Livestream, wo man denen halt zuschauen können, wie sie das Spiel machen.
Übrigens, eins muss ich noch kurz erwähnen. Also es gab eine Diskussion im Subotron Games-Vortrag. Es ist jetzt leider schon so lange her, dass ich es nicht mehr komplett zusammenfassen kann. Also war der Robert Glashütter dort, soviel ich weiß, vom FM4 als Moderator. Und es waren ein Game-Entwickler, der vom Physikspiel Ludwig,
ja,
der war dort. Es war dann einer Management-Berater und einer aus Berlin, der so ein Games- und Schulforscher. Und es ging, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, um Education und Gaming, also wie man Lernspiele machen kann oder was Gaming für Lernen für eine Funktion hat.
Serious Games sozusagen.
Ja, aber auch die Technik, wie das sich auf die Schulen auswirkt, also in die Richtung. Es waren sogar ein paar Pädagogikstudenten dort und für Subotron-Lecture-Verhältnisse war es relativ voll. Also dieser kleine Raum D war recht gut gefüllt, zumindest am Anfang. Und war ein interessanter Vortrag. Ich werde dann einfach verlinken auf die Links. Es wird nämlich komplett ins Internet
gestellt. Hast du mal so ein Hammer-Lernspiel mal erlebt? Hast du irgendeine Empfehlung, irgendwas, was du wo du gedacht hast, okay, pfiffig?
Also ich kann nur aus meiner Jugend berichten, wie ich so 20 war, habe ich Civilization 1 gespielt oder so und dadurch da hat es eine kleine Art Wikipedia eingebaut gehabt, die hat Civilipedia geheißen. Es war noch lange, bevor es Wikipedia wirklich gegeben hat und das hat mich einfach extrem fasziniert und eigentlich volles Interesse an Geschichte geweckt, aber das war wahrscheinlich eher ein Nebeneffekt von dem Spiel. Ich denke, wenn ein Spiel
kommt von einer anderen Richtung.
Aber das ist, dann ich denke, alles schon in Richtung Serious Gaming auch.
Wenn genau,
ist,
ja.
Oder wenn es das Interesse geweckt hat, hat schon das
gute genau, hat es eigentlich was, aber das war jetzt nicht.
Ich habe bei mir das auch so, ich habe Civilization 3 gespielt und habe meine Zivilisation ohne ins Weltall geführt, ohne Straßen oder Schienen zwischen den Städten.
Du hast da auch noch eine Zivilisation gebaut.
Das waren so Stadtstaaten wahrscheinlich, kann man vielleicht sagen. Total komisch. Und dann bin ich draufgekommen beim zweiten Mal spielen, dass ja alles besser funktioniert, wenn man ein Schienennetz zwischen den Städten aufbaut.
Ja, du hast dann einen Punkt gemacht. Nein, ich kann in dem Sinn kein Super-Lernspiel empfehlen. Ich kann nur sagen, wenn jemand durch ein Spiel sich für etwas anderes beginnt zu interessieren, ist das beste Lernerlebnis, das du erzielen kannst. Ne? Ich glaube, das kann in einem gewissen Sinn jedes Spiel erzeugen.
Das Wichtige ist die Motivation. Du musst motiviert sein, dass, wenn es einen braucht, dann spielst du gerne. Und wenn das Spiel dann was Nebeneffekt dich dann noch ein anderes Thema bringt, hat es schon eigentlich.
Genau, das letztens ein Vortrag auf Twitter, ein YouTube-Video von einem Vortrag, eine Runde gemacht von einem Hirnforscher, der eben erklärt, dass man nur dann seine neuen Synapsen aufbaut, wenn man sich für das, was man da gerade lernen soll, auch wirklich begeistert. Und wenn sich die Leute nicht dafür begeistern, kannst du ihnen vortragen, so viel du willst. Alles für die Fische.
Sind kurzer Gedächtnis und
dann gewöhnt. Nur noch zurück zu dem Subotron-Vortrag. Es war dann eine Podium-Diskussion und war ganz gut. Jeder von diesen Rednern hat einmal geredet und zum Teil auch mit relativ guten PowerPoint-Slides. Aber dann haben halt die Publikumsleute reden dürfen und das wurde halt nicht gescheit moderiert. Und da waren recht langweilige Typen dabei, die dann sehr viel gelabert haben. Und man hat jetzt niemand hat kapiert, hat der jetzt eine Frage gestellt oder wollte nur ein Statement abgeben. Es war dann einfach ein bisschen öd.
Okay.
Und ist dann zum Glück vorbeigegangen und dann hat es Buffet gegeben, also Brötchen und Bier, extrem gut. Ja. Glaube ich, von der Wirtschaftskammer oder so gesponsert. Also alle, die bis zum Schluss durchgehalten haben, ich kann es nur sehr empfehlen, wenn man dorthin geht, bis zum Schluss durchhalten. Und war sehr nett und dann hat man vor allem direkt reden können mit den Leuten. Mhm. Also auch mit den Vortragen und so Kontakte austauschen. Man hat auch vom Publikum gewusst, wer was zum Sagen hat. Hat viele Leute vom Game Jam wieder getroffen, vom letzten Austria Game Jam.
Ja, genau.
Sehr nette Sache.
Dabei warst.
Apropos, was du vorhin gesagt hast mit Lernspielen und Interesse wecken. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich habe gespielt Age of Empires 2 oder so unter Windows, so ein Realtime-Strategiespiel. Und da habe ich allein durch das Lesen des Anleitungsheftels, ja, da wurde beschrieben, die Chokunu, das ist eine chinesische halbautomatische Armbrust. Also die hat so ein Magazin und man tut so einen Hebel hin und zurück Und also nicht vollautomatisch, aber praktisch ein Vorläufer des Maschinengewehrs, aber auf Armbrust, und halt haben die Chinesen angeblich vor 200 vor Christus schon erfunden. Ne? Und das hat eigentlich mein Interesse geweckt an chinesischer Geschichte, weil das haben sie in all den vielen Schulstunden verschwiegen, dass so was Cooles erfunden wurde. Ne? Das, und ich denke, da kannst du einfach viel machen, einfach. Muss nicht einmal ein Spiel sein, kann sogar die Anleitung zu einem Spiel sein. Ne? Wenn du Interesse wächst, was gibt es Besseres?
Ja, ich glaube, wir sind alle hinreichend leer gequatscht, Leute, oder?
Ja, ich würde schon noch 2 Stunden
durch. Na gut, dann
machen wir was. Ja, ich empfehle, sich das
Original... Wir quatschen durch bis Folge 42.
Es wird jetzt noch dazu gestiftet, oder war drinnen das Originalinterview vom Audiamo. Das ist nochmal 12 Minuten. Also.
Dann haben wir wieder 2 Stunden.
Und wir sollten uns über das Feedback bedanken von der letzten Folge, wir haben uns gekriegt.
Okay, ja, das sollten wir überhaupt machen. Da machen wir eine eigene Rubrik.
Machen wir eine eigene Rubrik. Und das Feedback, ich hätte es vielleicht früher sagen sollen, war, dass die Folge ganz gut ist, aber ein bisschen lang.
Oh Mann. Entschuldigung nochmal.
Gut, dass das Feedback am Schluss ist.
Ja, zur Kenntnis genommen. Das war ein ganz sanfter Vorschlag.
Nein, das stimmt schon.
Aber das ist einfach
wir werden uns in Kürze üben.
Alles klar.
Alles klar, viel Spaß. Und
dann bis dann.
Bis dann.
Tschüss. Folge 40, danke fürs Zuhören. Okay, grüß Gott, Frau Röth.
Ja, grüß Gott, grüß Gott.
Wo befinde ich mich hier?
Ja, Sie sind bei uns im Audiamo, im einzigen und ersten Hörbuchladen in Österreich.
Ja.
Wir haben so auf knapp 113 Quadratmeter, haben wir... Ja, kann man sagen, es sind die 9000 Hörbücher und Hörspiele aus jedem Genre, beginnend für die Kinder, bis hin zu Sachthemen, fremdsprachige Hörbücher. Ja.
Und Sie sind aber keine Buchhandlung und keine Musikhandlung? Also ich kriege hier keine Klassik-CDs oder auch keine Comics?
Nein,
es ist wirklich nur Hörbücher.
Nur Hörbuch, Hörbuch, Hörbuch.
Danke. Dankeschön. Das ist das Unbestechlichste, was ich finde.
Ich wurde mit einem Glas Wasser bestochen.
Nur gute Worte.
Okay, darf ich fragen, wie sind Sie auf die Idee gekommen, das zu gründen? Oder was war der Auslöser? Sie sind ja nicht Teil einer Kette oder einer
Nein, überhaupt nicht.
Franchise oder so.
Nein, nein, wir sind ganz alleine sozusagen. Ein bisschen weiter ausholen. Wie Sie schon vielleicht gemerkt haben, ich bin sehr fast blind.
Ja,
sehr, also sehr, sehr, sehr
ich habe es erst jetzt gemerkt, wie ich den Kaffee gegeben hat.
Habe da sozusagen schon journalistisch tätig, war ich ja seit über 10 Jahren schon im Bereich Hörbuch und Hörspiel. Auch ein eigenes, immer gemeinsam mit einem stationären Buchhändler in Wien das Thema Hörbuch ein bisschen mehr in den Buchhandel bringen. Das hat eigentlich nie so richtig geklappt, diese Kooperationen.
Darf ich fragen, wenn ich mir jetzt als Normalkunde in der Thalia oder so ein Hörbuch kaufen wollen würde, ich habe es noch nicht gemacht, muss ich zugeben. Okay. Finde ich da viel Auswahl oder ist das eher ein sehr Nischenthema?
Sie finden schon, also in Thalia finden Sie schon eine relativ große Auswahl. Die haben schon immer einige Regale, die haben natürlich aber halt dann auch nur die Bestseller oder die aktuellen Top-Themen jetzt aus dem letzten halben Jahr. Was natürlich eh klar ist, beim Buchhändler ist auch überhaupt nicht den Vorwurf zu machen. Die haben halt nicht so viel Platz dafür. Das ist auch nur ein kleines Thema, das Hörbuch, weil die haben natürlich dann Bücher, da gibt es, ich weiß nicht, im Jahr 100.000 Neuerscheinungen. Da kann man dann halt nicht zu jedem Hörbuch auch dann das Hörbuch dazustellen, das ist klar. Aber wir haben halt da auch jetzt auch Backlist-Titel, die, ich weiß nicht, vor 10 Jahren erschienen sind, aber immer noch gut sind. Und die Leute finden das auch bei uns dann im Geschäft bei uns.
Und wurden Sie angeregt durch eine ähnliche Hörbuchhandlung in einer anderen Stadt oder war Ihnen das einfach in Wien jetzt ein Anliegen und Sie wollten das in Wien haben?
Das auch. Also wir waren in London, mein Lebensgefährte und ich, mein Lebensgefährte, der Günter Rubik und ich haben gemeinsam sozusagen das Geschäft da gegründet und wir sind auch London-Fans und da drüben gibt es in London den Talking Bookshop. Das ist auch so ein kleiner, feiner Laden, auch so 70, 80 Quadratmeter, auch nur alles Hörbücher voll. Okay. In den haben wir uns verliebt da drüben und haben gesagt, wenn das in London die Stadt, wenn sie einen Hörbuchladen haben, dann muss das in Wien auch funktionieren, dann muss das da einfach. Ja, und vor knapp, jetzt fast schon 5 Jahren, haben wir halt dann den Schritt gewagt und gesagt, okay, jetzt machen wir halt dann einen eigenen Laden auf.
Das heißt, dieses Geschäft gibt es schon seit 5 Jahren?
Seit knapp 5 Jahren, ja. Eröffnet ist.
Ich bin offiziell nicht blind, aber ich bin da jetzt sicher seit 5 Jahren hier mit der Straßenbahn vorbeigefahren und habe den nie gesehen.
Ja, also knapp jetzt im 5. Jahr sind wir, also 4,5 Jahre gibt es das.
Super, ja. Mhm.
Und können, haben Sie da von der Stadt Wien eine Subvention gekriegt oder müssen Sie ganz wie ein, also selbstständig leben? Ja,
ganz, ganz. Also ohne, weil eben das, die Firma von meinem Lebensgefährten hat es früher schon gegeben, also in einer ganz anderen Branche, in der Computerschulungsbranche. Und dadurch sind wir nicht als Erstgründer gewesen und halt keine Förderungen, aber wir haben das alles alleine gestemmt. Wir haben mit Hilfe von meinen Eltern da sehr viel Geld auch rein investiert, weil das Lokal war früher ein, ja, ein altes Beisel mit viel Holz und so eigentlich noch so Gaskanonenöfen drinnen, also ganz, ganz dubios. Das haben wir dann, wie wir das übernommen haben, haben das alles schön neu renoviert und jetzt diesen schönen Laden da reingebaut.
Und darf ich fragen, haben Sie hauptsächlich deutschsprachige Hörbücher? Weil ich sehe, Sie haben einige englischsprachige hier auch.
Ja, also wir haben sozusagen fast alles, der größte Teil ist deutschsprachige. Wir haben aber auch eine schöne Wand, fast zweieinhalb Wände englischsprachige. Und wenn Sie da drüben schauen, da gibt es ein paar französische, ein paar spanische, ein paar italienische.
So multilingual.
Ja, genau. Also da, es gibt halt nicht in jedem Land gibt es Hörbücher. Also zum Beispiel, ja, Finnland, Schweden.
Also für die Sprachen gibt es dann die Hörbücher?
Gibt es ja Hörbücher, genau. Zum Beispiel in Indien gibt es genau einen einzigen Verlag, der Hörbücher macht.
Auf Hindi dann, oder?
Ja, genau. Mhm. Das ist ein Familienunternehmen und das ist dann eher auch so, diese indischen Hörbücher sind eher so Bollywood-Geschichten mit sehr viel Liedern und Songs drauf. Also das ist eher weniger, aber...
Dann zu Medien. Sehe ich das richtig, dass Sie den Großteil Ihrer Hörbücher auf CD verkaufen?
Ja. Genau.
Haben Sie auch Erfahrung mit anderen Medien? Also haben Sie noch Kassetten oder Platten oder haben Sie auch schon, verborgen Sie MP3-Sticks oder haben Sie einen Download-Service oder so etwas?
Download-Service, da arbeiten wir gerade dran. Also das wird die Zukunft sein, da müssen wir schauen, dass wir drauf aufspringen, weil irgendwann wird es die CD auch nicht mehr so geben, eben halt, aber da arbeiten wir dran. Kassetten haben wir noch ein paar, ganz wenige, also da kaum mehr was auf Kassette rauskommt. Mhm. Halt, wenn dann nur mal ein paar kultigen drei Fragezeichen Hörspiele, die gibt es noch auf Kassette auch. Ein paar Schallplatten haben wir, meistens dann auch sind das irgendwelche limitierten Ausgaben. Jetzt haben wir gerade reinbekommen, Bibi Blocksberg, die erste Folge, Hörspielfolge auf LP, Vinyl.
Also noch neu produziert, jetzt kein Sammlerstück oder so.
Nein, das ist neu produziert, eben als limitierte Ausgabe, eben. Ja, 100. Folge von Bibi Blocksberg, sozusagen als tolles Geschenk oder Sammeledition gibt es die Folge 1 auf LP jetzt. Aber das ist ganz, ganz selten, dass da mal was rauskommt.
Aber kann man sagen, 90% oder so ihrer Verkaufsware
ist CDs? 95% sind CDs. Es gibt einige wenige Hörbücher, die dann auch auf MP3-CD rauskommen. Okay. Das ist aber, da sind die Käufer noch nicht ganz so... zu überzeugen.
Das heißt, da braucht er jetzt aus eher einen Computer oder wirklich einen guten MP3-Player,
genau, der das kann. Weil natürlich nicht jeder CD-Player kann jetzt MP3s abspielen, sollte zwar können, aber die meisten können es halt doch und doch nicht. Und das Hörbuch ist halt wie das Buch ein typisches Geschenk, eben zu Weihnachten. Und da wissen halt die Leute dann nicht, hat jetzt meine Tante, mein Onkel, mein Großpapa, meine Urcousine, haben die jetzt einen CD-Player, der auch MP3s abspielen kann?
Und verkaufen Sie diese CD-Player dann auch gleich oder die Abspielgeräte sozusagen?
Wir sind gerade dran, dass wir wieder jetzt einen guten CD-Player bekommen, den wir dann auch verkaufen können.
Der auch MP3s abspielen
kann. Und vor allem, was auch wichtig ist, dass sich der die Position merkt, wenn ich jetzt die CD stoppe.
Okay.
Dass er das sich dann auch merkt, weil das können die meisten CD-Player dann auch nicht. Und dann fange ich wieder von vorne an mit der CD. Und das ist natürlich auch nicht gut.
Gibt es Hörspiele, die so groß sind, dass sie auf DVD gepresst werden müssen? Also dass die CD sozusagen das nicht mehr da packt? Oder verkauft man dann ein Set mit mehreren CDs?
Es gibt ganz, ganz, ja, was sollte man da ein... der Koran
hat
den Verlag, der Buchfunkverlag, ein deutscher Verlag, hat den Koran herausgebracht und das ist eine DVD-Audio, weil das eben so groß dann war. Aber das ist...
Ist eher selten.
Das ist noch seltener als jetzt die Schallplatten, also das kommt leichter. Jetzt sind zwei oder drei Produktionen.
Also die Hörspielbranche, kann man sagen, lebt noch voll auf der CD.
Lebt noch voll auf der CD, ja.
Okay. Darf ich dann fragen, weil Sie gesagt haben, Sie sind selber behindert ein bisschen. Wie kann man sagen, wie viele Kunden haben Sie, die normalsichtig sind und wie viele sind eingeschränkt, also haben eingeschränkte Sehfähigkeit oder sind blind von ihrem Kunden oder also Laufkundschaft, kann man das sagen?
Ja, also ich würde sagen, fast 95% sind Normalsehende.
Ja? Ja. Also sind jetzt kein spezielles Geschäft für Blinde? Oder?
Nein, überhaupt nicht, weil eben die Blinden und Sehbehinderten haben eigene Blindenbibliotheken, wo eben jetzt die Hörbücher dann speziell für die Blinden und Sehbehinderten aufgenommen werden und die nehmen sich dann sehr viel aus diesem Pool daraus. Also kaufen weniger die Hörbücher, sondern können sich die auch schön speziell eben in den ganzen Blinden- und Sehbehindertenvereinen,
ja,
gibt es da eben Hörbibliotheken, wo man sich das ausbauen kann.
Okay, können Sie dann sonst ein bisschen sagen, was hat der typische Hörbuchkunde jetzt für einen Beruf? Ist das so, wie man sich vorstellt, so ein Lastwagenfahrer, der das halt stundenlang in der Nacht seinen Truck fährt und dabei möchte er dann Edgar Wallace vorgelesen haben, oder weiß man da irgendetwas?
Also wenn man den Statistiken trauen darf, ist das der typische Hörbuchkunde ist zwischen 30 und 40 Jahren, eher gut situiert, hat ja gute Schulbildung und liest auch sehr gerne. Also das ist
das schließt sich nicht aus.
Das sozusagen schließt sich überhaupt nicht aus, weil man sagt, im Hörbuchhörer lesen mehr, weil sie einfach so einen bestimmten, ja, eben beim Autofahren oder bei der Hausarbeit oder beim, okay, Joggen oder wenn man mit dem Hund Gassi geht, kann man eben kein Buch lesen.
Und dann,
da hört man halt dann ganz einfach das Buch. Und
das heißt, ja, er kauft sich oft dasselbe Buch dann noch einmal als Papierbuch sozusagen. Genau,
ja. Okay. Ja. Und was natürlich auch beim Hörbuch ist, wenn man sich in eine Stimme verliebt, oder ist jetzt ein Sprecher.
Dann kaufe ich alles von der Sprecherin. Dann kaufe ich
alles von dem Sprecher oder der Sprecherin, egal quer durch das Genre. Also da kann es dann auch sein, dass jetzt ein Hörbuchhörer, dann, ja, der vielleicht jetzt nur Krimis normalerweise liest, aber weil jetzt ihm sein Lieblingssprecher jetzt auch ein Sachbuch gelesen hat, sich auch mal zum Sachbuch greift und sich das anhört, weil ihm die Stimme so gut gefällt. Also das ist was natürlich beim Hörbuch fast noch wichtiger ist. Eben der Text ist zwar, ja, wichtig, die Geschichte, aber die Stimme muss auch passen. Und das ist sehr individuell. Also da kann man zwar sagen, okay, das sind alles gute Sprecher, die können gut vorlesen, aber ob einem jetzt die Stimme wirklich zusagt, da muss man selber mal reinhören. Das ist sehr objektiv.
Verstehe. Können Sie mir etwas vom Rechtlichen erzählen? Die Rechte, also wenn jetzt ein Autor ein Buch verlegt, sind dann die Hörbuchrechte automatisch beim Buchverlag oder werden die getrennt verkauft und es gibt dann eigene Hörbuchverlage? Weil ich habe jetzt draußen ein paar Was ist was und ein paar bekannte Verlage gesehen, die ich schon als Buchverlage kenne. Ist das die Regel sozusagen, dass jeder große Verlag eine eigene kleine Hörbuchabteilung hat?
Also,
oder gibt es da eigene, also werden die Autoren extra kontaktiert sozusagen von den Hörbuchrechten?
Das kommt immer ganz darauf an, wie man jetzt dann die Rechte definiert, wie sich der Autor das dann schon mit dem Verlag abspricht. Es gibt große Verlage, die haben Hörbuchabteilungen, die machen das selber. Es gibt aber auch sehr, sehr viele kleine und Kleinst-Hörbuchverlage, die dann halt die Rechte kaufen von großen Verlagen und dann das Hörbuch dazu produzieren.
Okay, und haben Sie zu tun mit Autoren, der jetzt sagt, ich möchte direkt mein Werk, das ich mir vielleicht gar nicht verkauft als Buch, ich möchte das jetzt als Hörbuch verkaufen. Ist sowas schon vorgekommen?
Doch, das haben wir hin und wieder schon Anfragen, aber ja, das ist eigentlich das Einzige. Also wir machen zwar sehr viel rund um das Hörbuch und Hörspiel, aber selber produzieren.
Das ist in kein Verlag.
Nein, wir vermitteln dann weiter sozusagen oder geben Tipps, wo, an welche Verlage man sich da wenden könnte, aber selber, das überlassen wir den Profis.
Okay, das heißt, Sie vertreiben praktisch nur fertig produzierte Hörbücher.
Genau, ja.
Sagen Sie noch einmal die genaue Adresse, okay, dass das unsere Hörer wissen.
Genau, das ist das Audiamo, der Hörbuchladen in der Kaiserstraße 70, im 7. Bezirk in Wien.
In Wien. Okay, Frau Röth, danke schön für das Interview.
Ja, danke schön.